Ja, meine Lieben, wir haben das letzte Mal endlich einmal mit dem vierten Tag begonnen. Vierter Tag der kümischen Hochzeit und sind ja nicht einmal ganz bis zur Mitte gekommen.
Renate gesagt, dass du üblicherweise noch einmal wiederholst den letzten Tag.
Genau, mache ich auch.
Das ist auch gut.
Also sagst du es bis zum Garten-Eden noch das vorlesen?
Ne? Ja, bis zum Garten-Eden, genau.
Das ist immer noch.
Ja, also kümische Hochzeit, der vierte Tag. Der Tag davor, der dritte Tag, war der Tag der Prüfungen. Da gab es diese Wägung auf der großen Waage. Da sind mal 7 durchgekommen, haben die Prüfung bestanden. Als 8. der Christian Rosenkreuz und der mit Bravour, weil er nicht nur die Gewichte, also das Gegengewicht schaffen konnte, sondern so viel, dass nicht einmal die ganzen Bediensteten ihn hochziehen konnten. Worauf dann die Jungfrau sagte, der ist es. Also er hat eine ganz besondere Aufgabe. Naja, am nächsten Tag, am vierten Tag, fängt schon gut an, also er verschläft einmal ganz kräftig. Also er hat in der Nacht noch einen Traum und vorher hat er noch mit seinem Knaben, weil jeder hat einen Knaben als Diener mit dem hat er bis tief in die Nacht hinein.
Mit dem ist er schon gekommen?
Nein, die Diener, die Knaben wurden ihnen zugewiesen im Schloss.
Aha.
Und?
Der hat er weggelegt, schon.
Nein, der hat auch verschlafen. Nur er ist ein bisschen schneller mit dem Anziehen, weil der Christian Rosenkreuz ist ja schon im 80. Lebensjahr, also geht das alles ein bisschen langsamer. Der Knabe ist flotter, am Ende hinaus schaut, was los ist. Also das Frühstück haben sie natürlich schon verpasst. Es haben sich bereits alle draußen im Garten versammelt, um den Brunnen rundherum. Da ist also ein steinerner Brunnen. Und
entschuldige, alles sind jetzt aber nur mehr die Neuen.
Ja genau, plus die Jungfrauen, plus halt die ganzen...
Wie viele Jungfrauen waren? War doch eine?
Nein, es sind mehrere. Aha. Es sind mehrere. Also die Jungfrau Alchimia, die Chefin sozusagen ist, die Chefin des Ordens vom Goldenen Vlies, weil sie haben am dritten Tag... die Prüfungen bestanden haben, haben auch den Orden des Goldenen Vlieses verliehen bekommen. Also sie sind jetzt in diesen Orden aufgenommen. Ja, und diese Jungfrau Alchimia hat also noch eine ganze Menge Jungfrauen als Begleitung immer.
Aha. Und er hat einen Knappen und er sagte, es bedeutet Alchimia schon, dass er verschlafen hat.
Genau. Genau. Es ist aber kein Problem, also es haben sich alle draußen versammelt, also ums Frühstück fallen sie halt um und sie stehen also alle um den Brunnen herum und vor dem Brunnen ist ein Löwe, der schaut eigentlich auch wie ein steinerner Löwe aus, aber schon am Ende des letzten Tages hat man gemerkt, der kann sich doch bewegen. Der hält jetzt eine Tafel und auf dieser Tafel steht drauf, ich Hermes, der Fürst, nach so vielen, vielen dem menschlichen Geschlecht zugefügten Schaden, nach göttlichem Ratschluss und mit Hilfe der Kunst zur heilsamen Arznei bereitet, fließe hier. Trinke aus mir, wer kann, wasche sich, wer will, trübe mich, wer es wagt, trinket, Brüder, und lebet.
Trinket,
Brüder, und lebet. Also alle sollen aus diesem Brunnen trinken, aus diesem Wasser trinken. Das merkuriale Element wird hier angesprochen. Also das wässrige Element überhaupt, wenn man will, das merkuriale, das Verbindende, das ist in der Alchemie immer wichtig als Bindeglied. Wenn man also irgendeinen Prozess vollführen will, ist das merkuriale das, was eigentlich die Verbindung schafft. Also die ganzen Alchemisten müssen sich immer sehr viel mit dem Merkurius beschäftigen. Sonst ist die Verwandlung nicht möglich.
Mit dem Götterboten.
Genau. Also hängt natürlich auch mit den Heilkräften zusammen, hängt mit den ätherischen Kräften stark zusammen. Flüssiges Element ist auch immer das Ätherische. Das Ätherische sind die Lebenskräfte in uns. Also das, was den Körper baut und regeneriert im Grunde. Also die, Und was ist es in Wahrheit, wenn wir es ein bisschen moderner ausdrücken wollen? Es sind die Rhythmen, die im Organismus so genial zusammenwirken, dass die ganzen Prozesse zur richtigen Zeit passieren, zur richtigen Zeit an einem richtigen Ort passieren. Also das, was heute beginnt, die Chronobiologie zu erforschen. Rhythmus. Und wenn man genau schaut, das weiß ja auch die Chronobiologie mittlerweile, es hängt mit den kosmischen Rhythmen zusammen. Also am gröbsten heute halt der Tag-Nacht-Rhythmus, aber genauso Mond-Rhythmus, andere Planeten-Rhythmen, das wird halt kräftig erforscht. Das sind eigentlich die Ätherkräfte. Also die Ätherkräfte heißt, Leben besteht darin, dass die kosmischen Rhythmen jetzt in einem irdischen Wesen gespiegelt wird, dadurch lebt es. Dadurch, dass sich diese kosmischen Rhythmen abbilden, zunächst einmal verinnerlichen, dann eine gewisse Selbstständigkeit auch erlangen. Also beim Menschen ist es zum Beispiel so, dass der Tag-Nacht-Rhythmus, wenn er nicht die Rückkopplung hat mit dem Tageslauf außen, also wenn er zum Beispiel in einen Verlies eingesperrt ist, wo kein Sonnenlicht reinkommt, dann stellt sich ein etwa 25-stündiger Rhythmus ein. Nicht 24, sondern 25. Das heißt, er wird wachen und schlafen und er wird einen gewissen Tagesrhythmus kriegen, auch wenn es stockdunkel ist oder nur künstliches Licht hat, wie auch immer. Nein, die ist intern. Also das ist ein interner Rhythmus im Organismus, der sogar, wie man heute weiß, genetisch veranlagt ist. Im Vorjahr ist der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie an drei Forscher verliehen worden. Fragt mich nicht, wie die jetzt heißen, ich habe es vergessen. Aber die haben also den genetischen Mechanismus der hauptsächlichen zirkadianen Uhr entdeckt und erforscht. Also zirkadiane Uhr, das ist die mit dem Tageslauf geht. Dias ist der Tag und circa, sie geht circa mit dem Tag. Nicht genau, sondern eben ungefähr. Das ist nämlich ganz interessant. Wäre ganz fatal, wenn die genau exakt dem äußeren Rhythmus gleiche, dann hätte man nämlich einen Mechanismus, wie ein Uhrwerk, wie Zahnräder, die ineinander greifen. So funktioniert das Leben nicht. Das Leben ist immer, funktioniert dann, dass es immer haarscharf gerade vorbeigeht. Das geht sich gerade haarscharf nicht aus und dadurch wird es lebendig, dadurch wiederholt sich nichts in gleicher Weise. Das ganze Planetensystem ist so gebaut, dass alle Rhythmen gerade haarscharf aneinander vorbeigehen und sie nie vollständig ausgehen. Daher kommt ein und dieselbe Konstellation niemals wieder, die ist immer einmalig. Sie kommt in ähnlicher Weise wieder, es können ohne weiteres wieder, was weiß ich, Saturn, Jupiter und Mars beisammen sein, aber niemals genau so, wie es schon einmal war. Dann ist es immer ein Stückchen anders.
Jetzt weiß ich auch, wieso unsere Theateraufführungen so verschieden sind.
Genau.
Nicht aus.
Leben ist immer ein bisschen vorbei, an dem, dass es sich zahlenmäßig genau ausgeht. Das ist nur bei der Maschine so. Also damit kommt dann nämlich auch das hinein, dass der Kosmos langfristig nicht vorherberechenbar ist. Wir können etliche tausend Jahre, 50.000 Jahre in die Zukunft rechnen, ohne weiteres. Das wird ziemlich stimmen, aber irgendwann hört es auf und die Ergebnisse weichen so weit ab, dass keine sinnvolle Aussage mehr möglich ist. Ich meine, ich kriege zwar einen Wert heraus, aber ich kann mit Sicherheit sagen, der Messfehler ist dann weiß ich nicht, hat die Dauer eines Jahres oder so. Na, kann ich nicht mehr wirklich gescheit was aussagen. Also der Messfehler wird dann, oder die Toleranz wird immer größer.
Also das ist draufgestanden auf dem Tablett, was der Löwe gehalten hat.
Genau, da steht also drauf, dass er der Hermes ist, der da fließt, also dieses merkuriale Wasser sozusagen, also dieses lebendig bewegliche, also diese Lebenskräfte braucht der Alchemist, die setzt er ein. Und das hängt auch damit zusammen, diese Merkurkräfte, diese merkurialen Kräfte sind einerseits eben die Kräfte, die den Körper überhaupt einmal bauen, die ihn regenerieren, die ihn am Leben halten, die alles, was an Zerstörung passiert, wieder halbwegs ausgleichen können. Es sind aber dieselben Kräfte auch, die, wenn der Körper einmal ausgereift ist, in seiner physischen Grundstruktur, das ist also beim Kind etwa mit dem Zahnwechsel der Fall, dass einmal die Grundstruktur da ist, also der Zahnwechsel ist der Ausdruck, dass jetzt bis ins Knochensystem hinein einmal ein gewisser Abschluss da ist. Natürlich wächst das Kind dann und es verändert sich äußerlich immer noch sehr viel, aber die Grundstruktur ist einmal angelegt. Das ist zum Beispiel für die Waldorfpädagogik ganz entscheidend. Aber in dem Moment, wo bis ins Feste, bis ins Knochensystem hinein einmal ein gewisser Abschluss ist, dann wird ein Teil, ein kleiner Teil dieser Lebenskräfte, dieser Rhythmen frei für was anderes. Weil diese Lebenskräfte haben auch insofern etwas Vermittelndes, als sie zwischen dem Physischen und dem Seelischen vermitteln. Das ist zum Beispiel also ein Punkt, wo heute ja die Hirnforscher und so ein Rätsel, es gibt zwar eh nur mehr eine Handvoll, die von Seele überhaupt irgendwie reden oder die da irgendein Problem sehen. Für die meisten ist es eh schon abgeschafft, aber die noch irgendwie davon reden oder die zumindest meinen, naja, aber zumindest ein Bewusstsein haben wir, bitte, das kann ich da nicht materiell erklären, dann stehen sie aber an. Weil physikalische Erklärung finden sie nicht. Bewusstsein ist so irgendwie ganz anders als alles, was ich angreifen kann. Da schwimmen sie also fürchterlich herum. Und einer der Gründe ist natürlich auch, weil sie die Brücke nicht finden können zwischen dem Physischen und dem Seelischen, was immer das in ihrer Vorstellung sein soll.
Aber hier haben wir doch dauernd und beseelt gesprochen.
Ja, ja. Naja, in der Schöpfungsgeschichte schon, aber halt die Naturwissenschaft heute redet eher ungern davon. Und also insbesondere nämlich, also am meisten erwähnt jetzt die Gehirnforscher. Nein, es ist ganz klar, was macht der Naturwissenschaftler? Ein Naturwissenschaftler sagt, ich habe gewisse Erscheinungen, die sehe ich, also das Hirn, ich sehe da, laufen elektrische Impulse, wenn ich denke, wenn ich wahrnehme, wenn ich was tue, und ich will jetzt den Zusammenhang erforschen, was passiert, aha, ich sehe Licht, was passiert da im Hirn, wo tut sich was, aha, hinten in der Seherinde, die sitzt hinten, tut sich was. Und das Bestreben des Hirnforschers ist ganz klar, wie den genauen Zusammenhang erforschen. Und da braucht er keine Seele mehr dazu. In dem Moment, wo er sagen kann, aha, Licht und da und da und da und diese Zentren werden aktiv, genügt ihm das. Weil die Seele weiß ja nicht, wo er jetzt unterbringen soll. Wie groß ist die, wie breit ist die, wo sitzt die? Sitzt die da oder sitzt die da oder sitzt in der kleinen Zehe oder ist sie überhaupt unräumlich? Wie kann sie dann aber mit dem räumlichen Wechsel wirken? Liegt natürlich an den verschobenen Seelenvorstellungen, die wir aus der Antike geerbt haben. Wir haben
und hier wird schon was von der Seele.
Ja, natürlich. Angekommen. Natürlich. Natürlich. Aber da steckt ein sehr viel realistischerer Seele- und Geistbegriff dahinter, der aber so, wie soll ich sagen, unglaublich eigentlich für die meisten ist oder so weltumstürzend geradezu ist. Also zumindest stürzt das ganze antike Weltbild um und das stürzt die ganze Theologie um, die sich darauf aufgebaut hat, weil die hat das benutzt. Weil wo fängt es an? Nehmen wir an, jetzt sagen wir Plato und Aristoteles sind die Ersten, die das so ein bisschen klarer formulieren. Also da ist der Leib und da drin wohnt die unsterbliche, unräumlich sonst nicht unbedingt, aber jedenfalls die immaterielle Seele. Und nach dem Tod geht halt die Seele heraus und der Körper verfault. So stellt man sich das die ganze Zeit vor. Und nur dieser Seele ist halt so irgendwie nicht wirklich beizukommen. Sie ist, je mehr nämlich man genauer die Dinge anschaut, der Naturforscher fängt überhaupt nichts damit an. Also, aha, messen kann ich es nicht, sehen kann ich es nicht. Was tue ich mit der? Und die wollte es mir erzählen, die wirkt auf den Körper ein und bestimmt, was da oben passiert. Zeig mir bitte, wie geht das? Und das funktioniert irgendwie offensichtlich nicht. Er kann auch nicht funktionieren. Und der Cartesius, also in ETK, so 17. Jahrhundert, hat dann diesen Dualismus hineingebracht, also gut, die Seele oder der Geist, auch das wird nicht mehr unterschieden, Seele und Geist ist nicht dasselbe. Gut, die sitzt irgendwo in der Zirbeldrüse da oben, auf die Idee ist er gekommen, weil das einzige nicht paarige Organ im Gehirn ist, weil sonst ist alles rechts-links paarig angelegt. Die Zirbeldrüse ist so ziemlich das einzige, was nur einmalig vorkommt. Also gut, da sitzt irgendwo die Seele als Punkt, als raumloses Ding drin und die ist es halt, die Bewusstsein erlebt, die denkt und so weiter. Und der Rest aber, die Res Extensa, das ist die Res Cogitans, also die denkende, erkennende Substanz, wenn er will. Und der Rest, der ganze Körper, ist aber dann ein Mechanismus bei ihm. Da ist nichts Geistiges mehr drin. Und der stellt sich das so vor, von da oben kommt halt der Befehl, das ist die Schaltzentrale und die bewegt im Grunde ein mechanisches Ding. Und das hat sich dann weiter hineingeschlichen, halt auch bis in die Hirnforschung lange. Und man ist natürlich dann schon abgekommen davon, das in der Zirbeldrüse gerade sehen zu wollen, weil die gar nicht so spannend ist in dem, was passiert, wenn ich was sehe, was wahrnehme, wenn ich denke. Also ist man dann lange Zeit auf die Jagd gegangen, na gut, also wo sitzt die Seele wirklich oder zumindest bestimmte Teile der Seele vielleicht. Also zum Beispiel, was ist, wenn ich Rot erlebe, wird vielleicht da irgendwas aktiv werden oder da, schauen wir mal nach. Also so einfach ist es nicht. Es ist manches lokalisierbar, tatsächlich. Also zum Beispiel haben wir links und rechts körpersensorische Felder, da steht praktisch quasi ein kleines Mandel am Kopf, da ein bisschen in den Dimensionen verzerrt, und wenn ich jetzt da mich steche mit der Nadel, dann tut es zwar nicht da oben weh, interessanterweise, sondern es tut immer da weh, also dass der Schmerz im Gehirn erzeugt wird, ist schon von daher ein Blödsinn, stimmt nicht, weil ich nämlich da war. Aber immerhin, es reagiert da oben, und zwar auf der Vis-à-vis-Seite kreuzweise. Also da kann man einiges genau zuordnen. Andere Felder sind wieder völlig frei, also namentlich die vorne, das Vorderhirn, das Stirnhirn, das mit der Logik und so weiter zu tun hat, das ist völlig frei tätig. Da ist ja keine Riesengefahr, wenn eine Schädigung ist, interessanterweise. Da gab es genug Fälle, weiß ich nicht, schon im 19. Jahrhundert gab es einen Fall. Ein Arbeiter hat bei einer Explosion oder was im Bergwerk, eine Eisenstange ist durch den Kopf durchgefahren, durchs Vorderhirn. Im Prinzip keine Beeinträchtigung. Es gab dann nur gewisse Beeinträchtigungen, sein Temperament hat sich irgendwie geändert. Er war vorher ein besonnener, ruhiger Mensch, danach war er aufbrausend und unbesonnen, draufgängerisch. Aber sonst denken, und das hat alles funktioniert, wahrnehmen hat funktioniert.
Also ich glaube, das ist umgekehrt, dass er dadurch eingeschränkt und
zurückgezogen ist. Ja, es ist. Hat also Auswirkungen gehabt, auf jeden Fall. Es ist manchmal recht kurios, wie das ist. Und es ist manchmal spannend, auch im Übrigen, mit wie wenig Hirn man auskommen kann. Also Es gibt erstens einmal Fälle von Geburtsfehlern, wo eine ganze Gehirnhälfte fehlt.
Oder wie mein Neffe operiert wurde, also, der hat einen Myom gehabt. Also, und das übernommen hat er einen anderen Zeh.
Ja.
Und auch bei einem Schlaganfall, also nicht, also da übernimmt man einen anderen Teil.
Übernehmen andere Teile, richtig. Ist heute in der Therapie ganz wichtig, ja.
Dass man eigentlich ja nur einen Teil des Gehirns nutzt, und wenn man einen Teil ausfällt, dass dann wir durch
unsere Seele, es ist unheimlich flexibel, ja.
Die eigentlich auch sehr mitwirkt, dass wir weitergehen.
Es ist, ja, richtig.
Übernimmt das Gehirn andere Teile, die ist ja schon einmal, ja.
Ja, nein, es ist unheimlich flexibel. Also, es gab einen ganz interessanten Fall, also, Klosterschwester war das, die Bibliothekarin war. Und die hat halt ihren Körper dann nach dem Tod, also der Wissenschaft, vermacht. Und die war einfach geschätzt dadurch, das war eine riesen Klosterbibliothek oder was. Und wenn man sie gefragt hat, wo steht das, genau der Gang, das Regal, dritte Etage oben. Das Buch hat einen roten Rücken. Und nach ihrem Tod hat man festgestellt, dass das, also namentlich die Großhirnrinde, also bereits schwere Zerstörungserscheinungen, also Haut, die man sonst bei Demenz hat. Und zwar also wirklich der Großteil war bereits also durchlöchert, kann man sagen, vom Großhirn. Und trotzdem, du hast nichts gemerkt bei ihr. Nichts gemerkt. Andere haben viel schwächere Schädigungen diesbezüglich an so einem schweren Dement. Es hängt also sehr davon ab, wie flexibel das Hirn ist, und das hängt auch davon ab, also wie es trainiert wird sozusagen, ob ein mehr lebendiges Denken dahinter ist oder nur ein ganz starres Denken. Das macht riesige Unterschiede, also ob das Gehirn dann fähig ist, flexibel zu sein und Ausfälle zu verkraften, dann kann es also unter Umständen ganz, ganz große Ausfälle verkraften.
Aber es hängt nicht nur von der Intelligenz, sondern bei meiner Freundin, da war also Arzt, und das mit 75 ganz plötzlich, also durch die Trennung von seiner Frau,
ja,
so einen Schock erlebt, dass er dann nach 2 Jahren so also nicht mehr genau gewusst hat,
Ja.
Und also Schocks machen auch sehr
viel aus. Schocks machen auch sehr viel aus, ja, natürlich. Natürlich.
Und der war also auch sehr flexibel und hat viel gelesen und war also ein
sehr Mann. Ja.
Und durch einen Schock. Also,
ja.
Also
macht es
auch nicht
aus. Nein. Und ich meine, es ist wichtig, eben, welche Art des Denkens ist. Wenn es zu abstrakt ist, ist es nicht gut. Was zu sehr nach Regeln geht. Also das Hirn tut sich leichter, wenn es was ist, was sehr flexibel ist, was sehr kreativ ist, was also für ein und dieselbe Sache, nicht so haben wir das immer gemacht, sondern dir fallen 10 neue Lösungen ein dafür.
Also die Sprachen sind da gar nicht so real, das ist eigentlich noch stupide, oder?
Ja. Also zum Beispiel, ich stelle mir sicher vor, also Latein tut dem Hirn nicht gut, das macht steif. Tatsächlich.
Nee, das ist ja
also weil klare logische Regeln.
Also
das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das fesselt, das macht also ziemlich tot. Kreativität. Beweglichkeit im Denken ist wichtig. Man kann schon sagen, ich bin streng logisch, ich entwerfe Schema streng logisch und dann habe ich es, nimm es, knüll es zusammen und mache schon wieder ganz anders. Dann bin ich auch beweglich. Ich sage, dieselbe Sache, dieselbe mathematische Ding kann ich anders auch lösen, ganz anders auch.
Also die Flexibilität und
diese Flexibilität.
Das Starre ist
extrem gefährlich.
Man hängt dann an etwas oder was nicht verkraftet, eben ein Schock.
Ja.
Kann etwas
auslösen. Also, wenn sie wer nur an Regeln hält und dann sie wahnsinnig schwer tut, sich auf eine völlig neue Situation einzustellen, dann tut das nicht gut. Also, das ist was man trainieren müsste, eigentlich fast dann in dem Fall. Ich meine, bei der Klosterschwester in der Bibliothek war es offensichtlich das, weil sie also immer sehr auf den Menschen eingegangen ist, der was wollte. Weil oft war es so, der hat was gesucht, ein Werk, er weiß nicht, wie es heißt, er weiß eigentlich nicht, von wem es ist, aber da soll irgendwie das oder jenes drinnen stehen.
Und sie war so belesen
und sie hat eben nicht nur gewusst, wo die Bücher stehen, sondern sie hat zumindest eine Ahnung gehabt, was da drinnen vorkommt. Und sie hat bei dem, der sie gefragt hat, herausgehört, was der eigentlich sucht, in welche Richtung das geht. Und dann hat sie schon mitgekriegt, das kann nur mit dem und dem irgendwie zusammenhängen. Also dann kann sie es zumindest einengen. Also das, also ich war eben nicht nur so ein Registrierkasten, also das, wie ein Computer, das einfach ein Regal und eine Reihe ausspuckt, sondern sie hat sich verbunden eigentlich mit dem, was da drinnen steht und mit den Menschen, der eben sowas sucht. Und das ist das, was eigentlich kein Computer kann im Grunde nicht, weil da kannst du einen Titel eingeben, aber erklären an Computer, ich suche ein Buch, da soll irgendwas drinnen stehen, das ist ungefähr so oder so, aber ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ich weiß auch nicht, wann das geschrieben worden ist, aber da war irgendwo sowas. Das ist sehr schwierig, aber der Mensch kann das, also die konnte das sehr gut. Also.
Und dieser Löwe, der das gehalten hat,
ja,
hat das die Aufgabe gehabt, nur dieses, dass man das durchlesen kann?
Ja, zunächst einmal ja. Ich meine, das ist natürlich ein Hinweis auf das Grundprinzip des Alchemistischen, also das merkuriale Element, ist einmal
das Verbindende,
das ist das Grundelement irgendwo, das jeder Alchemist beherrschen muss. Und vor allem Hermes gilt ja auch also als Begründer der Alchemie irgendwo, da spricht man auch von der hermetischen Lehre, also das geht bis auf die ägyptische Zeit zurück und da gibt es die berühmte Tabula Smaragdina, also die Grundlehren sozusagen der Alchemie und die Grundlehre schlechthin ist wie oben so unten und gemeint ist also, was sich im Kosmos abspielt an Rhythmen, muss sich im irdischen Werk abspiegeln. Dann ist es ein richtiges alchemisches Werk. Also das heißt, wenn es die kosmischen Rhythmen im irdischen widerspiegelt. Diese Korrespondenz. Also das heißt, der Alchemist arbeitet in Wahrheit nicht mit den physischen Substanzen, sondern mit dem ätherischen, also mit diesem rhythmischen, das dahinter steckt.
Also haben diese Planeten eigentlich einen sehr großen Einfluss eigentlich, die man...
Naja, den sie auch haben, de facto. Also das, aber eben nicht so jetzt, da muss man sich nicht in Astrologie oder was verlieren. Also so wie es heute eher die Chronobiologie zeigt. Also es gibt unheimlich viele Rhythmen, davon sind noch wenige erforscht, die es im Menschen gibt. Und wo man immer mehr entdeckt, dass es Korrespondenzen mit kosmischen Rhythmen gibt.
Ja, der Vollmond. Das ist
zum Beispiel. Aber auch die Viertel spielen eine Rolle. Also,
das ist Halbmond, ja.
Ja, diese Dinge. Ich meine,
bei vielen
Ebbe und Flut spielen natürlich eine Rolle und diese Dinge. Also das aber auch mit kosmischen Rhythmen. Das, also Ebbe, Flut hängt mit dem Verhältnis Sonne, Mond und Erde zusammen. Also gibt es aber noch viel weitergehende Rhythmen. Also.
Und was symbolisiert der Löwe?
Naja, der Löwe steht erstens einmal für die Sonne.
Ja.
Das heißt, der hat die Verwandlungskraft irgendwo.
Verwandlungskraft.
Er hat die Kraft, der Hermes hat den Rhythmus.
Die Verwandlungskraft. Und warum ist er dann wie ein Stein? Also
kann ich da nicht sagen. Ich werde überhaupt zu den Bildern wenige Erklärungen geben. Das haben wir schon besprochen. Es geht darum, einmal die Bilder wirken zu lassen. Nämlich warum? Das ist auch so ein Geheimnis, gerade solcher Schriften wie der, sie individualisieren sich im Lesen. Denn was soll eigentlich verwandelt werden, alchymisch? Jeder, der es tut. Da geht es nicht darum, dass ich äußerliche Substanz herstellt. Das ist höchstens eine Meditationshilfe. Es geht nicht ums äußerliche Goldmachen zum Beispiel. Das ist niedere Alchemie, das ist Scharlatanerie und sowas. Und das ging es nie. Sondern es geht darum, sich selbst zu verwandeln. Zum Beispiel das Wasser des Lebens zu bereiten, heißt im Grunde nicht, ich mache ein Trankel, das schluckst jetzt als Medizin und dann wird dir das helfen, sondern die eigentliche Hilfe ist die, dass du deine Lebensprozesse so verwandelst, dass sie wieder mit den Rhythmen im Einklang stehen und dann wirken sie wieder heilend. Während wenn sie gestört sind sie Krankheitsursache. Oder zumindest tun sie dann Schädigungen, die im Tageslauf entstehen, immer so auf wieder ergänzen und wieder regenerieren. Das ist es eigentlich. Also Alchemie geht immer darauf, den Menschen zu verwandeln, und zwar im Seelischen, in den Lebenskräften, zuletzt bis ins Physische hinein sogar, ganz leise. Indem eben die Lebenskräfte sich verändern, wird nämlich auch im Endeffekt das Physische langsam und zart etwas anderes. Nur nicht, dass man jetzt plötzlich da Hirnl auswächst oder so, aber bis in die physische Gestaltung hinein werden wir anders. Werden wir ja so im Leben auch, ich meine, nicht nur, dass man mehr Falten kriegt, das meine ich jetzt gar nicht, aber man sieht in den Gesichtszügen zum Beispiel oder in allem, prägt sich ja immer mehr der Charakter des Menschen, seine Art, sein Wesen irgendwo ab. Man sieht es, ob ein Mensch stumpf dahin gelebt hat sein ganzes Leben oder ob wer Interesse an der Welt hatte, das sieht man im Gesicht. Und das ist nur ein Beispiel, das ist ja, da sehen wir es, weil es relativ äußerlich ist. Aber das spielt ja noch viel mehr im Inneren ab. Ich meine, unsere Leber, unsere Lunge kriegt auch eine Physiognomie, die mit unserer Individualität zusammenhängt.
Und mit unserer Transformation eigentlich auch, was wir erlebt haben, wie wir damit umgehen.
Ja, ja, ganz genau.
Und ob wir uns auch wirklich auf etwas, ein Ziel vor Augen haben und das andere auch loslassen können.
So ist es, ja, so ist es. Und das heißt, der Weg des Alchemisten ist der, diesen Prozess noch bewusster mitzubekommen und mitzugestalten und sozusagen sich zu befreien von dem, was dem Störend im Weg liegt.
Die Emotionen nicht in der Tiefe, sondern sie kurz aufkommen lassen und auch wieder in der Möglichkeit weiterzugehen.
Ja, eben mit ihnen fertig zu werden und sie zu nutzbaren Kräften sozusagen umzuwandeln. Weil sie selbst die schlimmsten Begierdekräfte oder sowas, die einen vielleicht total vom Weg abbringen, haben unter Umständen unheimliches Kraftpotenzial. Also sicher ist ein erster Weg vielleicht, dass man sagt, ich kämpfe dagegen und schau, dass du nicht aufkommst und mich nicht überwältigst, was eine sehr aufreibende Geschichte ist. Man muss eigentlich lernen, den Drachen, auf dem man da sitzt, zu zähmen und auf dem reiten zu lernen. Das ist das noch Bessere, als ihn umzubringen sozusagen. Wenn es gelingt, ihn nutzbar zu machen, diese gewaltige Kraft, die ist ja nur sozusagen ein Problem deswegen, weil sie unseren eigentlichen Intentionen und unserem eigentlichen Ich da querläuft. Aber wenn es in die gleiche Richtung zieht, ist das Potenzial schlechthin. Daher ist immer die höhere Kunst, das Böse nicht zu bekämpfen, sondern es fürs Gute nutzbar zu machen. Also daher der manichäische Gedanke, liebe das Böse gut. Nicht kämpfe dagegen, liebe es. Erlöse es durch die Liebe und verwandle es in eine gute Kraft dadurch. Das ist natürlich um 10 Stufen anspruchsvoller, als dagegen zu kämpfen. das?
Nach dieser Symbolik, wenn einer dich auf die eine Backe haut, reichen die anderen.
Ja, also, ja. Natürlich, da liegt es drinnen. Ja, da liegt es drinnen. Aber da gehört natürlich viel dazu. Ich meine, der Gandhi hat das praktiziert und war kein Christ in dem Sinn. Also dieses Gewalt, das heißt, ich muss bereit sein, mich zu opfern. In welcher Hinsicht auch immer. Also diese Opferbereitschaft gehört dazu. Weil das ist das Einzige, das ist die Liebe, die stark genug ist, um das Böse sozusagen, wenn man es so nennen will, um das Falsche zu bezwingen irgendwo.
Ist es nicht, dass die Liebe, die in jedem in Menschen innen da ist,
ja, natürlich,
zu erkennen und die eigentlich auch den anderen Raum zu geben, weil man als Vorbild da ist, dass der durch das Annehmen oder dass es nicht in den Streit zu kommen wahrnimmt, dass
ja, natürlich
eine bessere Möglichkeit ist, in die Harmonie, in den Frieden, in das Wohlbefinden, was sich von jedem wünscht.
Nur wird es dort schwierig, fast jetzt, wenn du hast, der ein echter Gegner ist, von dem du sagst, der zerstört alles, was mir wertvoll ist, und liebe ihn. Jetzt, da kommt wer, der bringt vielleicht eine Familie um. Und sag, ich liebe ihn. So einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht.
Es gibt aber Beispiele,
die und, haben das und das sind noch die harmlosen Sachen. Weil es gibt noch viel stärkere geistige Kräfte dahinter, wo das Böse noch viel stärker ist. Weil im Grunde ein paar Menschen umzubringen, ist eine Harmlosigkeit im Vergleich zu dem, was noch möglich ist. Was vielleicht äußerlich scheinbar niemand schadet, aber was das Schicksal von Millionen in den Abgrund führt. Gar nicht durch einen äußeren Krieg oder was, sondern nur durch die Art, wie sie geistig manipuliert werden. Sie beraubt der Möglichkeit der Entfaltung ihrer Intellektualität. Das ist der heutige Krieg. Der heutige Krieg besteht darin, dass die Menschen entindividualisiert werden.
In China ist es extrem, ja.
Ja, aber es ist bei uns nicht weniger. Bei uns ist der raffinierte Trick, lass dein Ego ausleben. Du kriegst alles dafür, dass du es in einem gewissen Bereich tun kannst, und es wird dir die Illusion gegeben, das sei dein Ich. Und das wirkliche Ich, das Geistige, das in Wahrheit ganz was anderes ist, das eigentlich dazu da wäre, um dieses Ego zu erziehen und zu verwandeln. Und gerade das alles, was man dir gibt heute, dass dir gut geht und glücklich bist und gut zum Essen hast und zufrieden bist im Leben, aber null geistige Entwicklung durchmachst, weil das wäre dann das Ende. Das wäre das Ende irgendwann. Dann käme irgendwann der geistige Tod, wo nicht einmal mehr Reinkarnation passiert. Das droht. Und das kann im größten, äußersten Glück passieren. Etwas mit wunderbar. Es ist auch in der Haltung der Menschen vieler drinnen heute, wenn du dir viele Materialisten anschaust, der will gar nicht ein Weiterleben nach dem Tod. Ich bin froh, dass es aus ist. Ich will gut gelebt haben und dann ist es aus. Das sagen viele heute schon. Und ich habe natürlich auch keine Verantwortung in Wahrheit für die Zukunft. Geht mir ja nichts mehr an. Ich bin nicht mehr da, ich bin weg, ich bin aufgelöst. Wunderbar. Da liegen wirkliche Gefahren drinnen, weil das sind Dinge, die verhindern könnten, dass die Menschheit das Ziel erreicht, das ihr möglich wäre.
Ja, in diesem Leben, aber die Seele kommt ja immer wieder und hat dann natürlich dann ein anderes Los.
Ja, aber...
Und hat es dadurch schwieriger, wenn sie...
Es geht da bereits also so ganz leise, kann man sagen, schwarzmagische Bereiche, die Menschen in eine andere Entwicklungsrichtung bringen. Wo also dieses freie Ich sich nicht mehr entwickeln kann. Es geht dann einen ganz anderen Entwicklungsweg. Und der hat dann auch nichts mehr mit Reinkarnation und so weiter zu tun.
Der ist gefangen und dann durch seinen Hass oder durch seine Schwüre, die er gehalten hat. Und
ja, ja. Ich meine, es kann. Er ist
abhängig von einem anderen, von einem Wesen und hat keinen eigenen Willen.
So ist es, ja. So ist es. So ist es. Kann sie aber dabei natürlich zumindest über lange Zeiten sehr, sehr wohl fühlen, scheinbar. Weil sein Egoismus einfach befriedigt wird. Also er wird scheinbar belohnt dafür. Aber das ist genau das Mittel, um seine wirkliche Individualität, die frei ist, immer mehr was zu erlauben davon. Das ist der Punkt. Und das ist nicht unverlierbar sozusagen. Wird noch lange Möglichkeiten geben, das auszugleichen, aber es wird gefährlich und es wird sicher einen Teil der Menschheit treffen, die zunächst einmal den positiv möglichen Entwicklungsweg nicht mitgehen können. Die dann selber in der Zukunft auch zu Widersacherkräften werden. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Mit Wesenheiten, die uns vorangegangen sind. Wozu gibt es denn heute Widersacher? Widersacherkräfte, Luzifer, Ariman oder wie man es halt nennen. Naja, das sind welche, die reguläre Entwicklung nicht mehr mitgemacht haben, zurückgeblieben sind und jetzt als Widersacher wirken. Weil sie also auf einem alten Status stehen geblieben sind, oder zum Teil zumindest, stehen geblieben sind auf dem alten Status und dann der fortschreitenden Entwicklung entgegenwirken. Und das sind immer die Wesen, die gerade ihr Ich entwickeln.
Das symbolisiert vielleicht auch der starre Löwe.
Er wird ja zwischendurch immer wieder beweglich.
Also, das
wird mir da beweglich, ja, ja. Man hält ihn nur für so eine Statue, also er wird sich die ganze Zeit nicht, aber dann. Dann kommt er, dann präsentiert er das. Also er ist nicht, er präsentiert wirklich diese Tafel hier. Und am Vortag hat er auch ein Schwert in den Händen gehalten, das ein zerbrochenes Schwert, und das hat er dann in den Brunnen geworfen.
Das war noch am dritten Tag. Und jetzt hat er diese
Tafel. Ja, also da geht es eben um diese merkurialen Kräfte. Also das heißt, das sind diese letztlich Ätherkräfte, die wässrigen Kräfte, die mit den Rhythmen zusammenhängen, was um das Zusammenstimmen eben der kosmischen Rhythmen mit den irdischen Rhythmen geht. Die machen das Leben auf Erden aus.
Und darüber sollten die neu nachdenken. Oder
genau, mit diesen Kräften sollen sie sich verbinden. Daher sollen sie trinken daraus. Und sich auch waschen, also äußerlich und innerlich sozusagen sich durchdringen mit dem, und aber trüben sollen sie es eher nicht, trübe mich, wer es wagt. Also das
wär, verwässern, was verstehen
wir da drüben? Naja, trüben hieße wohl also diese Kräfte, wie soll ich sagen, zu verschmutzen durch all das, was bei mir nicht in Ordnung ist. Ich soll sie rein in mich aufnehmen.
Ich sollte vorher mich transformieren oder eben durch dieses Wasser das Wesentliche erkennen und die anderen Kräfte keinen Raum geben.
Ja, jedenfalls dürfen sie das nicht stören. Also das heißt, also trübe diese Kräfte nicht, heißt, nimm sie einmal so, wie sie sind, wie sie gegeben werden. Versuch's nicht gleich wieder zu verändern oder was, wie es da passt, sondern nimm sie in ihrer Reinheit auf.
Okay, danke. Weil ich muss
doch
drüber, soll ich da
nicht
irgendwas dazugeben?
Nein. Es ist alles eigentlich innerlich gemeint. Also das heißt, nimm rein diese kosmischen Rhythmen auf und stöhne deine kleine menschliche Arrhythmie dagegen. Ich meine, wenn du unser heutiges Leben anschaust, ist das eigentlich großteils sehr arrhythmisch. Wer steht denn heute noch mit dem Sonnenaufgang auf und geht mit dem Sonnenuntergang schlafen? Wir machen es, wie es uns passt. Ich mache es auch, ich sitze oft bis weit über Mitternacht. Ist halt so. Er reißt uns aber eigentlich von diesen Rhythmen los. Wir schlafen zu wenig. Wir haben, ich meine, wenn man das Licht schon hernimmt, das künstliche Licht stört die ganze Biorhythmik. Ich meine, wenn jetzt die Energiesparlampen kommen, ist es neuer, gell, das blaustichige Licht. Das blaustichige Licht greift tief in den Organismus ein, sodass sie eigentlich kein gesunder Schlaf mehr einstellt. Also zum Beispiel, wenn ich abends vor dem Computer sitze, die haben alle das Blaulicht im Grunde, also, weil das liegt an den LEDs, die haben einfach einen Überschuss an Blau. Und das verhindert, selbst in Spuren nur, selbst in Spuren verhindert es, dass sich der Organismus auf den Nachtmodus umschaltet. Beeinträchtigt es. Also die ganze Melatoninausschüttung und diese Sachen wird beeinträchtigt dadurch. Und damit ist die Erholungs- und Regenerationswirkung im Schlaf geringer. Gerade im Schlaf wirken diese merkurialen Kräfte ganz besonders stark.
Und der Fernseher ist da auch dann mit beteiligt?
Na sicher, ja.
Na sicher. Weil viele schauen fern. Also
ja, na sicher. Ich meine, also beim Computer zum Beispiel ist es zumindest zu empfehlen, dass man sich so, es gibt es jetzt sogar so standardmäßig beim Windows oder was, dass man es einstellen kann, gibt aber noch bessere Programme, dass die Farben in der, am Abend ins Gelbrötliche verschoben werden, die Anzeige. Dann ist es gedämpfter und es geht darum, dass also der Gelb-Rot-Anteil muss stärker sein und das Blau muss runtergefahren werden. Mhm. Weil da gibt es eine gewisse Schwelle, ob der, wenn zu viel Blau da ist, dann schaltet er nicht auf den Nachtmodus um, Punkt. Also sind es nur so Kleinigkeiten.
Also die müssen das jetzt trüb und waschen und trinken.
Genau. Genau, was sie natürlich auch brav tun. Und sie bekommen dann also ganz prächtige Kleider, eben weil sie jetzt so sauber sind, die aus Gold gewirkt sind und mit Blumen herrlich verziert sind, mit Edelsteinen besetzt sind, natürlich alles Bilder nur. Das sind Bilder für, also dieses Sonnengold, das da ist, dieses Gold der Weisheit, das sie da haben, sie, weil indem sie sich mit diesen merkurialen Kräften durchdringen, nehmen sie ja eigentlich auch die ganze kosmische Weisheit auf. Die steht da drinnen. Weisheit ist Rhythmus. Das ist die kosmische Weisheit, die wir aufnehmen damit. Und man braucht nicht glauben, dass irgendwas, was wir als Intelligenz bezeichnen, was anderes ist als in Wahrheit kosmische Weisheit. Kosmische Rhythmen, das spielt eine Rolle drinnen. Das Sphärenharmonie, verkörperte Sphärenharmonie, wenn man will. Mhm. Musik. Musik ist Weisheit in dem Sinn. Das, und was wir nämlich mit unserem Verstand machen, wir brechen da immer so lauter Bruchstücke heraus aus dem. Das ist noch nicht Weisheit, das ist der Verstand, der pflückt sich immer ein bisschen was raus. Das ist so, wie wenn ich aus einem Musikstück einen Akkord oder was mal rausbreche und sage, den habe ich jetzt, das ist mein Verstandesbegriff. Das ist ein Akkord in einer Riesensymphonie. Und der gefällt mir halt. Und dann breche ich mir irgendwo einen zweiten heraus, der gefällt mir auch, und aus dem stückle ich das zusammen. In Wahrheit steht da eine riesige kosmische Symphonie dahinter, die erst einen Sinn in dem Zusammenhang macht.
Wir brechen aus da. Aus der Unendlichkeit immer Stücke heraus, so haben wir die Endlichkeit eigentlich.
Ja, genau. Genau. Ich meine, wir müssen es auch bis zu einem gewissen Grad, weil sonst kann es zwar in der mystischen Versenkung irgendwie erleben, das heißt, ich gehe mit meinem Bewusstsein von mir aus auf in dieser Symphonie, aber ich könnte niemand sagen, wie die eigentlich ist. Ich habe ein Gesamterlebnis, wo auch völlig die Subjekt-Objekt-Spaltung aufhört, nicht, weil es ist nicht so, ich höre die Symphonie, ich bin eigentlich dann die Symphonie. Ich stehe ja nicht gegenüber.
Das und ich nehme das verschiedenartig, aber auch zum Beispiel die Zauberflöte, die ist öfter,
ja.
Ob das jetzt ein bildlich anders wirklich wahrnehme oder wenn ich nur die Musik wahrnehme.
Ja,
weil
ja,
die
ja.
Musik ist ja gleich und dann ist es nur die Optik oder wo es, wie es halt was noch dazu.
Richtig,
ja,
richtig.
Die Schwingung ist ja gleich und da, trotzdem nimmt man es dann anders wahr ja. Und ist und kommt auf die Stimmung von dem Moment auch wahr, wie tief es geht und was sie auswirkt.
Ja, ja, ja. Ja.
Und wie bereit ich bin, etwas
aufzunehmen. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Natürlich.
Und da kommt es jetzt wieder auf an, wie die Neuen das aufgenommen haben.
Ja, ja, genau. Also jedenfalls haben sie es so aufgenommen, dass sie eben jetzt in Gold geschmückt sind. Also die Kleider sind jetzt golden, die sie bekommen, aus Gold gewirkt. Also sie sind durch und durch mit dieser Weisheit durchdrungen. Gerade so das Kleid überhaupt ist ein bisschen immer ein Bild, wie bei so Engelkostüme.
Und alle gleich sind da? Alle haben das gleiche Gewand?
Ja, im Prinzip ja. Ja, ja, alle dieses goldgewirkte Gewand mit Blumen und Edelsteinen und so weiter verziert und versetzt. Und alle bekommen jetzt ein neues goldenes Vlies. Das hatten sie schon am Vortag eigentlich bekommen, weil sie ja zur Wittern des goldenen Vlieses ernannt wurden. Aber jetzt kriegen sie ein neues, viel prächtigeres. Und an dem hängt auch ein schweres Stück Gold. Also wieder sehr gewichtige Weisheit, die dranhängt. Und darauf sind Sonne und Mond einander gegenüberstehend abgebildet.
Und Vlies ist immer Schaffell?
Ja, Schaffell eigentlich, ja, ja, genau. Also das hat natürlich, das goldene Vlies ist ein Zeichen gewesen fürs Wiederzeitalter. Also das war die griechisch-lateinische Zeit, die geht also etwa von der Gründung Roms in Wahrheit bis zum Ende des Mittelalters. Das ist.
Wann kommt das Wasser?
Nein, dann kommt das Fischezeitalter. Fischezeitalter. Und dann und das schließt das Wassermannzeitalter an.
Und wie lange dauert das?
Naja, ungefähr 2160 Jahre. Also das Wiederzeitalter hat 747 vor Christus ungefähr begonnen. Also zur Gründung Roms. Man kann das nicht jetzt so aufs Jahr festlegen in Wahrheit, aber geht dann lang, lang weiter, eben wirklich bis zum Beginn der Neuzeit. Dann kommt was Neues herein oder fängt an hereinzukommen. Wir stehen ja in Wahrheit nicht einmal noch im zweiten Drittel dieses Zeitalters drinnen. Und das heißt, der eigentliche Impuls unseres Zeitalters ist zumindest kulturwirksam noch nicht da. Ich meine, in dem, was der Steiner mit der Anthroposophie gegeben hat, ist einmal ein Anfang davon da, ein völlig Neues hineinzubringen, was aber kaum natürlich erkannt wird. Also weder außerhalb, weil die erkennen es schon gar nicht, die beschäftigen sich nicht so damit, aber leider Gottes auch teilweise innerhalb der anthroposophischen Bewegung nicht. Weil in dem Moment, wo ich versuche, den Steiner mit der im Grunde griechisch-lateinischen Philosophie zu verstehen, kann ich schon erpocken. Ist es nicht. Ist es nicht.
Also das Wassermann-Zeitalter ist da hier eigentlich gar nicht...
Ist aus anthroposophischer Sicht erst ein künftiges. Ist das nächstfolgende ja. Dann. Aber es ist noch nicht so weit.
Jetzt ist das Fischezeitalter.
Ja, also genau.
Das Neue, was Sie jetzt da mit Ihrem Wissen
genau.
Im näher ausbringen. Ne?
Genau. Und der Impuls, also, der kommt halt wirklich mit der Neuzeit dann herein. Also es ist vor allem natürlich die Naturwissenschaft, die Technik einmal, die reinkommt, ist das klare Bewusstsein nach außen. Das ist das eine. Und der eigentliche nächste Impuls oder die Kehrseite dieses Impulses wäre Bewusstsein fürs Geistige. Das würde die Philosophie auch lösen, weil Philosophie ist Nachdenken in Wahrheit über etwas, das ich nicht wahrnehme, dass ich nicht sehe, dass ich nicht erlebe.
Ja, aber das ist das, was man, Gott kann man nicht sehen.
Und ja, aber dazwischen gibt es eine ganze reiche geistige Welt.
Ja.
Und die Philosophie und auch die Theologie spekuliert darüber, wie könnte das sein? Wie stelle ich mir zum Beispiel die Engel vor? Aber sie erleben sie nicht.
Ja, ist es nicht so, dass man, wenn man sich etwas vorstellt, ist es ein, auch eine Wendigkeit und irgendwie auch eine Flexibilität und auch ein, etwas Geistiges, was man...
Ja.
Was nicht starr ist und nach, was
es ist nicht starr, ne?
Ja, sich auch etwas vorstellen und auch Wandel ist und dass sie damit sich.
Ja, das ist schon richtig. Ich meine, der Punkt ist, das Erleben wird ein anderes. Also es ist, man kann natürlich, man fängt an zum Beispiel um diesen Bewusstseinswandel an den heranzukommen, kann man anfangen mit sinnbildlichen Meditationen. Also das heißt, man nimmt sich irgendein Sinnbild, etwas, was ganz bewusst, also nicht als etwas Äußeres genommen wird, auch wenn es jetzt ein äußeres Bild zunächst ist, aber ich nehme es als Symbol für etwas, was ich zunächst nicht sehen kann, in das vertiefe ich mich, habe aber natürlich, muss mir bewusst sein, mit dem Bild, von dem ich ausgehe, das ist noch nicht die geistige Wahrheit, die ich suche eigentlich, sondern es ist ein Hilfsmittel. Es ist ein Hilfsmittel, dorthin zu kommen. Und wenn das Ganze funktioniert, stellt sich dann irgendwann ein geistiges Erlebnis ein, das mir ein, wie soll ich sagen, neues Bild gibt, das ich in der Form noch nicht erlebt habe, das ich auch anders erlebe, das nicht vergleichbar ist mit dem, was ich mir vorstellen könnte. Das Problem liegt jetzt nur daran, jemanden, der nicht dieselbe Erfahrung gemacht hat, wie erzähle ich dem das? Ich kann es nur in sinnliche Bilder kleiden, weil er ja die Erfahrung nicht kennt. Und es gibt keine Worte dafür. Also das heißt, wenn ich es schilder, auch wenn es der Steiner schildert, muss es letztlich in sinnlichen Ausdrücken schildern. Aber es ist nicht sinnlich. Wenn ich zum Beispiel sage, ich erlebe die Aura eines Menschen, nur was ganz Einfaches anzufangen, sage, ich erlebe jetzt grün-gelblich, im oberen Bereich grün-gelblich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, gut, jetzt mal ich das, also gut, ich zeichne die und zeichne jetzt grün-gelblich herum irgendeinen Lichtschein oder so, dann würde das der Schilderung entsprechen. Das Erlebnis ist aber völlig anders. Es ist völlig anders, es hat nur die eine Gemeinsamkeit, ich kann sagen, wenn ich mich intensiv in das sinnliche Erleben des Gelben und des Grünen vertiefe, komme ich in eine Seelenstimmung, die irgendwie vergleichbar ist mit dem, was ich da erlebe. Aber mit einem sinnlichen Grün oder Gelb hat das nichts zu tun. Sondern es ist die Seelenkraft, die Seelenenergie, die ich spüre, wenn ich, und zwar halt im ganz schwachen Abglanz spüre, wenn ich mich in eine gelbe Farbe vertiefe. Aber die Aura hat nichts mit einem sinnlichen Gelb. Wenn wer glaubt, ich will jetzt so gern die Aura sehen, sehe ich noch immer nichts. Ich sehe noch immer nichts. Scheint nicht schon irgendwas? Es wird nie was scheinen und wenn es scheint, dann scheint man eher, dass das eine Halluzination ist oder irgendwas. Oder eine lebhafte Fantasie. Also so ist es nicht, das ist das Problem. Und es ist nicht kommunizierbar. Weil ich kann nur dazu sagen, am ehesten kann ich sagen, gelb-grün. Stell dir das wie ein gelb-grünes, ein rundes Ding um deinen Kopf vor. Aber das ist eine reine Übersetzung ins Sinnliche. Erlebt wird es nicht so. Sondern, und das Erlebnis ist viel intensiver, aber als ich es einem sinnlichen Gelb zum Beispiel gegenüber erlebe. Ich kann jetzt ein knalliges, intensives Gelb anschauen und ein intensives Grün anschauen und kann das in einem tollen Kunstwerk sehen und habe dabei vielleicht ein starkes Erlebnis. Das ist aber blass gegenüber das, wenn es ein reales geistiges Erlebnis ist, es ist eine reale Imagination. Und das ist aber die unterste Stufe einer geistigen Wahrnehmung, einer bewussten geistigen Wahrnehmung.
Kommt nicht die geistige Wahrnehmung ganz plötzlich und ist die nicht immer unterschiedlich?
Naja, das kommt jetzt darauf an, ob es einfach so passiert oder ob ich einen konsequenten Schulungsweg gehe. Wenn ich einen konsequenten Schulungsweg gehe durch Meditation und so weiter, passiert es zwar auch, also ich kann es nicht erzwingen, ich kann niemals eine geistige Wahrnehmung erzwingen, aber trotzdem kommt es nicht einfach so aus dem heiteren Himmel, sondern der Unterschied ist, dass ich viel bewusster dabei bin. Dass ich mit völlig, also nichts, es hat nichts zu tun mit einer Ekstase zum Beispiel, es hat nichts zu tun mit einer Vision, wie sie so oft beschrieben wird, es hat nichts zu tun mit einer mystischen Erfahrung, wie sie mit Leuten oft beschrieben wird. Das sind zwar teilweise wichtige Erfahrungen dabei, aber es fehlt das ganz klare, wache Bewusstsein dabei. Und damit wird es unheimlich schwer oder praktisch unmöglich, die subjektiven Komponenten von den objektiven Komponenten zu trennen. Weil ich trage immer in mein Schauen, das ist ja selbst beim sinnlichen Schauen so, ich meine, jeder sieht das, was er, also normalerweise, was er nach seiner Persönlichkeit, ich will nicht sagen sehen will, aber sehen kann. Und daher wird einer eine Landschaft schildert und der andere schildert ganz was anderes, weil ihn ganz was anderes interessiert. Und das, was der schildert, das ist mir gar nicht aufgefallen, war das auch dort?
Ja, das ist interessant, wenn man Bilder durchgeht in einer Gruppe.
Ja.
Und dann hat man so halt erzählen oder niederschreiben und dann vorlesen, denkt man, cool, das war wirklich dort.
Ja, ja, genau.
Das war so viel, man dachte, das ist
ein, ja, ja. Wir nehmen einen Bruchteil heraus und den sehen wir vergrößert.
Das ist eine Durchgabe, das Bild.
Ja, ja. Aber selbst wenn man es intensiv anschaut, du kannst es nur so intensiv anschauen, du wirst immer finden, ein anderer hat noch was anderes gesehen.
Ja.
Das
ist interessant gewesen, ja.
Rudolf Steiner trägt das mit dem Begriff Liebe auch zusammen, die Vorstellung und die Liebe. Also er bringt dieses Bild, ein Mensch, ja, wird ja von 10 verschiedenen Menschen angeschaut und auch abgefühlt. Und einer, ja, hat der eine, der dann Liebe empfindet, durch die Vorstellung, weil nur er sieht in dem,
ja,
das,
was
in der Vorstellung sozusagen für ihn greifbar ist.
Ja, ja. Ja, ja. Aber man muss halt eben aufpassen, dass man nicht die eigene Vorstellung hineinträgt. In das Bild. Das ist das Problem, weil dann trage ich Vorurteile hinein sozusagen. Also das heißt, ich stelle mir zum Beispiel vor, ein guter Mensch oder Ding, der schaut so und so aus. Und der muss die und die Gesichtszüge von mir aus haben oder ein gewisses Lächeln oder weiß ich nicht. Und also, hängt mit persönlichen Sympathien oft zusammen und Antipathien. Ich habe irgendeinen Lehrer gehabt, der hat so dreigeschaut wie der. Daher ist der schon unsympathisch eigentlich irgendwo. Nicht? Was passiert uns doch so oft, ohne dass uns das bewusst wird. Und das muss ich alles ausschalten können. Das muss ich alles beiseite räumen können.
Das war ja gemeint, dass man alles nur trinkt und
genau. Da muss ich mich reinigen. Von dem allen muss ich mich reinigen. Und das ist aber verdammt schwer. Weil da muss ich eigentlich kennen, meine ganzen Vorurteile, meine ganzen Sympathien, Antipathien, die einfach mit meinem persönlichen Lebensschicksal zu tun haben. Ist ja okay, dass ich die habe, aber nur wenn ich die dem, was ich eigentlich geistig wahrnehmen will, darüber stülpe, dann habe ich ein völlig verzerrtes Bild. Also ich muss mich gut genug kennen, um zu sagen, okay, mich muss ich aber jetzt abziehen von dem Bild. Dass mir ein Mensch so und so unsympathisch ist, darf keine Rolle spielen. Das aber muss völlig weg sein.
Wenn unsympathisch zum Beispiel ist, oder irgendwas,
ja,
was gerade eingefallen ist.
Ja, 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 das muss ich alles in dem Moment beiseite stellen, sonst habe ich einfach eine verzerrte Wahrnehmung. Und das ist unheimlich schwer. Und sie wird aber dann immer viel intensiver und viel reiner und viel klarer. Aber nur sie ist halt im Grunde nicht mehr kommunizierbar. Also ich muss sie übersetzen.
Und jetzt
sind sie
da so angezogen?
Jetzt sind sie so angezogen, also das hat alle symbolische Bedeutung natürlich. Und sie haben also diese, das goldene Vlies mit Sonne und Mond. Und darunter ein Spruch noch, das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, das ist ein Spruch aus dem Buch Jesaja, also aus der Bibel. Des Mondes Schein wird sein wie der Sonnenschein, und der Sonnenschein wird siebenmal heller sein denn jetzt. Da geht es also dort darum, wo der Herr dem Volk Israel zur Seite steht, und wenn sie auf ihn bauen und so, dann wird das zustande kommen, also sie sollen Vertrauen haben. Nein, ich kann es ja noch einmal vorlesen. Soll ich es noch einmal vorlesen?
Ja, glaube ich. Das kann man nicht oft genug hören.
Genau.
Das ist ja auch verdichtet.
Also, das ist also Jesaja im 30. Kapitel. 30. Kapitel, beginnend mit Vers 18. Ich lese euch das Ganze vor, dass der Zusammenhang da ist. Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Und darum macht er sich auf, dass er sich eurer erbarme. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren. Du Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen. Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben. Und dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht. Und ihr werdet entweihen eure silbernen Götzen und eure vergoldeten Bilder und werdet sie wegwerfen wie Unrat und zu ihnen sagen, hinaus. Das heißt, die falschen alten Imaginationen, die sehr vom Egoismus geprägt sind, die eben gerade diese Trennung nicht haben, und zwar in dem Fall in dieser Zeit noch vom Volksegoismus oder Gruppenegoismus geprägt, also die Götzen, von denen im Alten Testament so oft die Rede ist, das muss alles raus, das muss weg, wie prächtiger das immer so ausschauen mag. Und er wird deinem Samen, den du auf den Acker gesät hast, Regen geben und dir Brot geben vom Ertrag des Ackers in voller Genüge. Und dein Vieh wird zu der Zeit weiden auf der weiten Aue. Die Rinder und Esel, die den Acker bearbeiten, werden würziges Futter fressen, das geworfelt ist mit Schaufel und Wurfgabel. Und es werden auf allen großen Bergen und auf allen hohen Hügeln Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonnenschein, und der Sonnenschein wird siebenmal heller sein, so wie das Licht von sieben Tagen, zu der Zeit, wenn der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird.
Verbinden und heilen.
Verbinden und heilen. Also da ist auch das heilende Element drinnen.
Das soll es gehen. Also das Heilen ist das letzte Wort.
Ja.
Das ist auch wichtig für mich.
Ich meine, man muss dazu sagen, bei dem Ganzen, die Niederschrift dieser kümischen Hochzeit ist ja erfolgt durch den Johann Valentin André, also der Geistlicher wurde dann. Also er hat das geschrieben mit 17, 18 Jahren, diese Schrift, und hat dann den Beruf des Geistlichen ergriffen, also Theologe, und hat später sowas nie wieder geschrieben. Das ist in Wahrheit inspiriert durch den Christian Rosenkreuz. Das heißt, es stammt der Inhalt eigentlich nicht von ihm, ist aber natürlich teilweise gefärbt durch seine
jugendliche Ader.
Und seine religiöse Ausrichtung, die er hat, also im lutheranischen Sinne mehr. Also es kommt aus dem evangelischen Kreis. Durch das sind manche Dinge geprägt. Also, das heißt, man muss immer aufpassen, es ist nicht alles hundertprozentig authentisch sozusagen.
Mit 17 hat er das?
Mit 17, ja, so 17, 18 war er.
Und welchen Jahrhundert ist er da?
Na, geschrieben wurde es, begonnen wurde es etwa um 1604.
Wahnsinn.
Und veröffentlicht worden ist es aber erst so 1616 herum, also später, deutlich später, ist aber schon in Abschriften kursiert zu der Zeit. Und später hat er sich ziemlich distanziert davon. Da war er halt so ein wichtiger evangelischer Pastor halt und Punkt. Und hat das mehr oder minder als halt jugendliche Eskapade oder was angesehen. Die er selber nicht mehr verstanden hat, ist halt ein fantastisches Zeug oder so. Also.
Also jetzt haben sie das haben sie in sich, das tragen sie die Gewand mit sich, dieses.
Genau.
Wo genau. Der Schluss also, das Verbindende und Heilende ist.
Genau. Mhm. Genau. Und um das geht es. Also diese Heilkräfte werden sie brauchen und nicht nur für sich. Oder schon für sich in Wahrheit, aber zumindest in der Geschichte schaut es anders aus, weil es geht ja eben um den König und die Königin. Und die Könige werden sehen, es sind mehrere. Sind eben auch Bilder für Seelenkräfte, aber da kommen wir noch hin. Also nachdem das alles erledigt war, werden sie jetzt durch eine Tür über eine Wendeltreppe hinaufgebeten in das königliche Gemach oder in die königlichen Räume. Also die königliche Wendeltreppe führt über 365 Stufen hinauf. Also da ist schon wieder der Jahreslauf irgendwo drinnen. Und das geht da hinauf und es sind überall an den Wänden sind Gemälde, kostbare Gemälde, Bilder also wieder, das heißt, sie erleben da Stufe für Stufe immer wieder neue Bilder, wenn man sich denkt, dass diese Bilder sogar lebendig, beweglich sind. Es wird dann ein bisschen später geschildert, die Bilder leben eigentlich, also sie sind nicht tote Bilder. No, in der Imagination kann man sie alles, kann man alles sehen.
Das könnte eigentlich ein Teil von ihrem Leben sein, was die wichtigsten Dinge und wo sie halt diese Abfahrtlinien sie Abschied nehmen, wenn sie weitergehen.
Wie auch immer. Wie gesagt, ich erkläre nichts dazu. Also es geht, nämlich warum? Es geht mir darum, einmal die Bilder möglichst so wie sie geschildert werden, nachzuerleben, sie sich selber vor Augen zu rufen irgendwo. Darum sind ja die Wiederholungen, die wir jetzt wirklich sehr oft machen, ich weiß nicht, wie oft wir schon manches wiederholt haben, dienen aber auch dazu, sich mit den Bildern vertraut zu machen, ohne gleich eine Erklärung zu haben.
Also einfach nur wirken lassen.
Das heißt pure Imagination.
Lass
einmal die Bilder wirken und warte darauf, bis sie dir etwas erzählen. Und das heißt, übe dich auch in der Geduld. Vielleicht sagst du erst in 7 Jahren was. Das werden wir ja sehen, was sie da für sich entscheiden. Der Christian Rosenkranz hat jedenfalls die Geduld, weil als er aufbricht zur kümischen Hochzeit, also am ersten Tag, als da dieses Beben ist, das eigentlich ja nur zeigt, dass er jetzt in die geistige Wahrnehmung tritt, da kommt ihm, aha, eigentlich bin ich ja vor 7 Jahren schon eingeladen worden dazu, ich wusste, dass das kommen wird und jetzt erst ist der richtige Zeitpunkt. Und jetzt entfalten sich einmal die Bilder und er sagt aber selber immer wieder, er versteht sie nicht. Das meiste versteht er nicht. Sagt er immer wieder selber drinnen. Manches versteht er, einzelnes ja, das heißt, es leuchtet auf und es klärt sich dann von Schritt zu Schritt, aber es ist nicht so, dass das, aha, das bedeutet das, aha, ist mir alles klar. Sondern es geht darum, wirklich geduldiger Zeit mit den Bildern zu leben. Bis das Bild zu sprechen beginnt zu einem. Nicht jetzt so qua, aber weil irgendwann das etwas sagt. Und zwar etwas, was einen selbst als Individuum betrifft. Weil es geht nicht um abstrakte, allgemeine Weisheiten nur, sondern es geht schon zwar um die eine große Weisheit, aber in Bezug auf dich als Individuum. Das heißt, im Zusammenhang mit deiner geistigen Möglichkeit, mit deiner geistigen Aufgabe. Und das heißt, die Erklärung muss bei einem anderen eine zumindest etwas andere sein. Eine nicht genau gleiche. Die Bilder sind reich genug, dass jeder das lesen kann oder dass sie einem das sagen, was ganz konkret für dein persönliches Schicksal wichtig ist. Und der andere braucht vielleicht was anderes. Das geht dir jetzt gar nichts an. Das ist uninteressant. Sei nicht neugierig. Das nützt dir nichts. Sondern du musst das lesen können drin, was dich betrifft. Das andere bleibt verborgen zunächst einmal. Also das ist auch so ein Geheimnis dieser Dinge. Es hat mit deiner eigenen Schicksalsaufgabe etwas zu tun. Schicksalsaufgabe heißt, du hast ja eigentlich als geistiges Wesen ja eine Aufgabe mitgebracht, die von mir aus der Vergangenheit kommt, die bedingt ist durch deine früheren Leben, wie auch immer. Und diese Aufgabe willst du vollbringen. Und darum geht es, weil du damit etwas zur Entwicklung beitragen willst. Weil die Entwicklung passiert nur dadurch, dass eigentlich Menschen diese Entwicklung vorantreiben. In der Phase sind wir jetzt drin. Also wir brauchen jetzt nicht glauben, die Götter werden es für uns regeln, sondern sie wirken durch Menschen, aber eigentlich, es wirken eigentlich die Menschen. Und sie können sich zwar die Verstärkung herbeirufen schon, aber wo es lang geht, sagen die Menschen eigentlich heute. Die bestimmen es immer mehr. Sonst wären wir ja unfrei. Sonst wären wir ja unfrei. Es ist nicht so, dass die Götter oder Gott oder wer immer ist, der hat seinen Plan da oben und den will er durchziehen. Und wenn es nicht pariert, dann gibt's halt Shepherds. Das ist die alttestamentarische Vorstellung. Das hatte in der Vergangenheit natürlich eine gewisse Berechtigung, solange das Ich noch nicht so weit erwacht war, dass es selbst die Verantwortung bis zu einem gewissen Grad übernehmen kann. Ich frage mich manchmal, wie weit wir das heute schon können, aber es ist noch sehr zweifelhaft. Aber die Zeit ist jedenfalls da, dass wir es müssen im Grunde. Aus Freiheit wollen müssen. Oder so. Ja, mich wundert das nicht, dass wir jetzt gerade unsere Leute den Sartre proben. Der Sartre sagt ja, der Mensch ist verurteilt zur Freiheit. Verurteilt zur Freiheit. Er kann nicht sagen, ich will nicht frei sein, sagt mir, was ich tun soll, dafür seid aber ihr dann schuld. Sondern der Mensch ist Mensch dadurch, dass er die Freiheit hat. Und daher auch verantwortlich aber ist für das, was er tut. Und er braucht sich nicht beschweren bei irgendwem. Das nutzt nichts. Grüezi.
Ich will nicht frei sein.
Ja, genau, verurteilt. Lebenslänglich verurteilt. Und darüber hinaus. Also, das ist
gut, die. Also, das frei, in welchem System die 365
Stufen? Die 365 Stufen hinauf, also durch den ganzen Jahreslauf geht es hinauf bis in die königlichen Gemächer. Und sie werden oben also mit von Musikanten empfangen. Das ist auch so ein Motiv, kommt das musikalische Element damit immer mehr in den Vordergrund, es wird immer schöner und klarer. Am Anfang war es nur so, am ersten Tag, als ihm eine Jungfrau im blauen Kleid mit Sternen besetzt die Einladung überreicht hat, die hatte schon eine Posaune mit. Und zum Schluss hat sie auch in diese Posaune gestoßen und er war ganz taub davon, er war fast besinnungslos davon. Was heißt das? Das heißt, die Imagination war da, aber die Inspiration, die man vergleichen kann irgendwie mit dem Sprechen, also das heißt, wenn wir wenn das Bild zu sprechen beginnt zu dir, das, was wir gerade besprochen haben. Das wird oft symbolisch dargestellt durch beginnend einmal mit Musikinstrumenten. Das heißt, es fängt an. Die Musik kann ich zwar noch nicht so ganz gedanklich fassen, aber ich spüre zumindest Mollstimmung, Durstimmung, wie auch immer. Also es fängt eben auf der Gefühlsebene an, bis es dann später zum Wort wird. Also es ist noch ein weiter Weg. Aber jetzt immerhin ist es schon ein ziemlich schönes Konzert, was sie da empfangt. Also die spielen jetzt schon sehr klar da oben. Das ist schon wirkliche Musik. Das war in den Vortagen noch nicht so ganz deutlich. Da gab es zwar dann auch schon Musik und Dinge, aber das war noch Trommeln und Kriegstrommeln und irgend so solche Dinge. Also nur eine sehr, sehr primitive Art von Musik. Das drückt aus, dass dieses Inspirationserlebnis für ihn langsam sich zu klären beginnt. Das heißt, es langsam beginnen die Bilder sich zu offenbaren, was sie sind. Aber wir sind noch lange nicht am Ende, weil sprechen tun es noch nicht. Es ist Musik. Also das ist die Symbolik, in der das ausgedrückt wird. Und also sie werden von diesen Musikanten empfangen oben, und außerdem sind jetzt etwa an die 60 Jungfrauen auch oben in dem Saal.
60?
Ja, 60, also ein ganzer Haufen. Und zwar steht extra etwa 60, also ungefähr 60.
Und neun Männer,
genau. Und dabei sind die Jungfrauen noch, die schon unten waren, die Alchemia mit ihren Jungfrauen, also die sind auch mit auf dem Zug. Also
weil genau. Sie haben ja einen Diener dabei, ne?
Und der Diener, genau.
Also
genau,
das sind 18 Knaben. Männer, nicht? Also dann 18 männliche.
Ja, also es ist ein ganzer Haufen.
Das ist dann recht groß.
Das ist recht groß. Aber es ist auch oben der Saal natürlich riesengroß. Sie werden vom König und der Königin empfangen, die natürlich auch sehr prächtig gekleidet sind. Und dann gibt es also noch etwas. Also erstens, dieser Saal ist sehr, sehr breit und im Verhältnis dazu nicht sehr tief. Also er ist etwa fünfmal so breit, als er tief ist. Und es sind dann, außer König und Königin, die da sind, gibt es jetzt noch Richtung Ausgang zu drei große Thronsessel. Große, auf denen jeweils zwei Personen nämlich sitzen. Und zwar wieder ein König und eine Königin. Auf dem einen sitzt ein ganz alter König mit einer ganz jungen Königin. Mhm. Am anderen sitzt ein König, ein schwarzer König. Es geht nicht genau hervor, ob der schwarzhäutig oder schwarzhaarig ist. Das bleibt ein bisschen offen. Ist auch also im Original der Text da, ist ja in Deutsch geschrieben, aber halt im Deutsch des 17. Jahrhunderts, Anfang des 17. Jahrhunderts. Also es ist ein bisschen, man kann es aber durchaus gut verstehen. Also.
Man darf es überhaupt schon Schwarze gemischt in Europa?
Es war sicher schon bekannt, also es war sicher schon. Und es ist dann später von einem Mohren dezidiert die Rede.
So, okay.
Also das ist klar, aber eben da, ob der jetzt schwarzhaarig oder wirklich schwarz ist, das entnehme ich weder aus der Schrift noch aus dem Original. Ist jetzt auch nicht so dramatisch.
Ich sehe so, dass die warum ein Schwarzer?
Ja, genau.
Die Farbe.
Wir haben also Gott gesprochen davon, es geht jetzt einmal darum, die Bilder einfach kommentarlos aufzunehmen und sie möglichst nichts zu denken dabei. Sondern die erste Aufgabe, und da mache ich immer wieder Wiederholungen, sich die Bilder lebendig vors Auge zu rufen.
Also ein Schwarzer Mann mit einer jungen Frau. Und ein Schwarzer mit?
Ein Schwarzer mittleren Alters mit einer Königin, die ein älteres Mütterchen ist oder schon ganz altes, die auch jetzt keine Krone trägt, die verschleiert ist. Die ist ganz alt. Da ist sie ganz alt. Und in der Mitte zwei ganz junge. Die tragen noch keine Krone, die sind mit Lorbeerkränzen geschmückt und über ihnen schwebt eine Krone. Mhm. Also um die wird es dann ganz besonders gehen. Das sind die besonders wichtigen. Ja, und dann ist noch etwas Wesentliches, auch wieder keine Erklärung dazu, aber auch ein Bild. Es steht vor diesen Thronen steht ein kleines Altärchen, also ein kleiner Altar, und darauf stehen einige Dinge. Es ist ein in schwarzes Samt gehülltes Buch drinnen, ein schwarz samtenes Buch. Nur ganz wenig mit Gold beschlagen. Das ist das Erste. Daneben ein kleines Lichtlein auf einem elfenbeinernen Leuchter. Und dieses Lichtlein brennt so ruhig, dass man es gar nicht für eine Kerzenflamme halten will. Sie kommen eigentlich nur dadurch darauf, dass es wirklich eine Kerzenflamme ist, weil zwischendurch der liebe kleine Cupido herumflattert und alle neckt und hier und da auch in seinem Übermut eben in diese Flamme bläst und dann flackert sie. Aber normalerweise brennt sie also ganz ruhig. So.
Das ist bei einem Altar, oder ist
ja, das ist ein kleines Altärchen.
Also, das ist das nicht für also
ein. Nicht für ein, einer. Und zwar der steht also vor der Königin. Also ich nehme an, vor der Jungen, aber das ist nicht so, kommt auch nicht so klar heraus. Aber es gibt ein Altärchen auf jeden Fall.
Weil die Alchemie, ist die mittleren Alters oder ganz jung?
Nein, die Alchemie ist keine von den Königinnen. Also die Jungfrauen, die. Die sind extra, also die sind zwar alle in dem Saal, aber die haben mit König und Königin, sie stehen in ihren Diensten, aber sie sind, die Alchemia ist selber nicht Königin.
Aber wie alt die ist, da ist nichts angegeben?
Da ist nichts angegeben, nein.
Die kann ich mir vorstellen, wie möglich.
Okay. Ja. Da ist kein Alter angegeben, nein. Auch bei den Jungfrauen nicht, also eher jung heute ist anzunehmen. Wir können keine alten Jungfrauen sein.
Gibt's aber auch.
Gibt's auch, ja.
Also ich.
Nein, aber sind sie sicher nicht. Sind sie sicher nicht.
Gut, also jetzt stellen wir uns vor.
Okay. Ja, also vorstellen, also ein kleines Altärchen, also ein kleines Tischl von mir aus, also das schwarzsamtene Buch ganz schwach Gold beschlagen ein bisschen, dann der elfenbeinerne Leuchter mit dem im Grunde nicht flackernden Lichtlein oben, dann daneben eine Sphären- oder Himmelskugel, die also den ganzen Himmel widerspiegelt, wiedergibt. Also so ein kleiner Himmelsglobus, wenn man so will. Und der dreht sich selbstständig. Ist also ein ziemliches Wunderding, also dreht sich von selber. Dann kommt dazu ein Ührlein mit Schlagwerk. Ein Ührlein mit Schlagwerk. Das sind natürlich typisch auch jetzt Gegenstände aus der Zeit. Muss man auch dazu sagen. Also gerade Himmelsglobus und Uhren oder astronomische Uhren, das ist, fängt da an in dem Zeitalter sehr interessant zu werden. Mhm. Und hängt aber jetzt zusammen natürlich, also für die Alchemie ist wichtig, den ganzen Kosmos in seiner Bewegung zu kennen und im richtigen Rhythmus zu kennen. Also das nur das als kleiner Hinweis irgendwie mit der Uhr. Dann gibt es ein kleines Brünnlein, und zwar ein kristallernes Brünnlein, ein Rohrbrünnlein, also da kommt ein Rohr heraus und da, aus dem plätschert Blut, rotes, so steht es wörtlich drin, woraus ein blutrotes, klares Wasser stetig lief. Blutrot und klar. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, darum erwähne ich es extra. Also ein blutrotes, klares Wasser. Ja, in der Imagination geht alles. So wie im Traum fast alles geht. Manchmal ist das auch in der Beschreibung, und darum sind solche kleinen, scheinbar unwichtigen oder unlogisch scheinenden Wendungen wichtig. Das ist oft gerade ein Versuch, eben das nicht sinnlich Vorstellbare irgendwie anzudeuten. Gerade durch einen Widerspruch, so dass man zumindest genau da hängen bleibt. Was meint er denn jetzt? Jetzt sagt er, es ist ein schwarzes Auto, das voller Weiß strahlte.
Aber es ist ja nicht mehr polar dadurch, ne? Es ist dann ein, es ist mehr.
Ja, es ist.
Etwas einheitlich, also eine Einheit.
Ja.
Oder einen vereinten Widerspruch drückt schon.
Ja, richtig, ja.
Und nicht mehr, in unserer Welt gibt es dann das oder das.
Eigentlich. Genau.
Aber man kann es auch sehen, dass es Blut ist, das war voll auch ein Teil von Wasser ist, weil wir ja alles. Dass das
ja.
ist und dadurch, dass eher auch Energie, die wo alles
blüht. Kann man vieles, aber zuerst einmal einfach vorstellen als Bild und versuchen Sie eine Vorstellung zu machen, wie schaut ein blutrotes, klares Wasser aus. Also am wichtigsten war es, das Bild zu machen. Wie kann man das vorstellen, dass das rot, blutrot ist, also wirklich intensiv einerseits und trotzdem klar. Das wird schon ganz individuell werden, das Bild.
Aber dass man durchschauen kann.
Ja, das bringt wie durchschauen.
Von hinten aus kann man auch durchschauen. Ne?
Ja. Geht. Genau. Also es geht jetzt wirklich nur darum, möglichst konkrete Bilder sich vor Augen zu rufen. Das heißt, Erklärungen stören eigentlich jetzt das Bild, weil dann so, aha, das ist das und das.
Nein, wir haben das als schöne Möglichkeit.
Ja, genau. So, also dieses Rohrbrünnlein, zuletzt ein Totenkopf. Und damit es noch ein bisschen mystischer ausschaut, aus diesem Totenkopf, aus dem einen Auge, kommt eine weiße Schlange hervor. Und die ist so lang und dünn, die windet sich jetzt um diese ganzen Gegenstände, die auf dem Altar stehen, windet sich herum und kriecht beim anderen Auge wieder hinein bei dem Totenkopf. Und sie ist so lang, dass wenn der Kopf hineingeht, ist der Schwanz noch gar nicht ganz heraus. Also sie ist immer eigentlich irgendwie in dem Totenkopf drinnen. Und manchmal geht es sehr schnell, weil der Cupido, der immer wieder herumflattert, der zwickt hier und da die Schlange und dann ist ganz geschwind wieder drinnen in dem Ding. Dann geht es ganz schnell, dass sie wieder verschwindet drinnen. Und jetzt neben diesem Altärlein sind auch im ganzen Saal diese wundersamen Bilder, die sich alle bewegen. Als ob sie lebten. Also die verändern sich dauernd. Also so wie beim Harry Potter, falls das wer gesehen hat, einmal die Filme, da bewegen sich auch die Bilder.
Ah,
okay. So irgendwie nur so als Anhaltspunkt. Ich habe da über ihre Anregungen geholt.
Bei unserer göttlichen Komödie bewegen sich die Spiegel.
Bei uns bewegen sich die Spiegel, genau. Also bewegte Bilder, bewegte Bilder, das ist eh, Imaginationen sind bewegte Bilder, nicht wahr? Schon mit dem fangen sie an, lebendige Bilder, also sie verändern sich. Sie verändern sich dauernd. Und zwar eben wirklich, sie verändern sich nicht einfach wie ein Film, der abläuft mit einer konsequenten Handlung, sondern sie verwandeln sich. Sie werden was anderes. Ist jetzt einmal zunächst einfach fantasiefrei aufgelassen, mehr steht nicht drinnen. Also das heißt, jeder ist aufgefordert, sich das möglichst bildhaft auszumalen, wie das für ihn ausschaut. wie er sich durchaus jetzt einmal zunächst vorstellt. Das heißt, es ist im Grunde erst die Vorstufe einer wirklichen Imagination. Zur Imagination komme ich, indem ich mir selber mal ein symbolisches Bild oder eine ganze symbolische Geschichte, in dem Fall, ist also schon ein schwieriges Unterfangen. Weil wenn ich denke, vergleichsweise einfache und trotzdem sehr tiefgehende imaginatives Bild, zum Beispiel das Rosenkreuz. Also das Kreuz mit den sieben, schwarzes Kreuz mit den sieben roten Rosen rundherum. Also so das Urmeditationsbild für das ganze Rosenkreuzerische. Aber das ist ein vergleichsweise einfaches Bild im Vergleich mit diesen Schilderungen hier. Die sind schon sehr, sehr komplex. Also daher kann man sich vorstellen, da steckt in Wahrheit eine ganze Menge drinnen. Weil man kann schon aus der Rosenkreuz-Meditation eine ganze Menge herausholen.
Die Schlange überhaupt.
Die Schlange überhaupt. Also das ist, aber wie gesagt, es geht darum, sich so vollgesättigt einmal diese Bilder wie möglich vorzustellen und irgendwann dann den Mut zu haben oder die Kraft zu haben, dieses Bild wegzuschieben und nur mehr im Bewusstsein zu haben, die Kraft, die Seelenkraft, die ich aufgewendet habe, um mir dieses Bild auszumalen.
Die Seelenkraft?
Das heißt, naja, ich meine, weil wir schauen ja, wenn wir jetzt stellen wir uns das vor, jetzt ist schon schwer genug, sich das so konkret und bunt und in allen Details vorzustellen. Manche haben es leichter, sich eine optische Vorstellung zu machen, vielleicht auch eine akustische, weil sie werden ja mit Musik empfangen, also das sollte man irgendwie erleben. Also ist schon schwer genug für einen abstrakten Denker überhaupt, das bringt vielleicht ein paar Zahlen zusammen, aber also so innerlich ein ganz konkretes Bild erlebt, ist schwierig. Bei dem Reichtum da ist es noch schwierig, also das muss man mal aufwenden. Dazu wendet man eine konzentrierte Seelenkraft auf, dass ich überhaupt dieses Bild zustande bringe. Weil ich sehe es ja nicht äußerlich, sondern ich muss es innerlich in der Vorstellung aufbauen. Und ich muss dabei bleiben, das darf man nicht nach einer Minute wieder entschwinden. Sondern ich muss das jetzt festhalten können, solange ich will.
Aber soll es ja wieder fallen lassen?
Also. Ja, aber erst nachher. Zuerst einmal soll ich es aufbauen, sodass ich es im Prinzip beliebig lange in meinem Bewusstsein halten kann, dass ich diese Szene überschaue.
Okay,
das kann ich jetzt. Also, dass ich 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, von mir aus eine ganze Stunde, je nachdem, ist in Wahrheit dann nicht schwieriger, weil wenn es dir gelingt, das 5 Minuten konzentriert zu halten, kannst du es 5 Stunden auch halten, im Prinzip. Die Schwierigkeit ist es überhaupt, da 10 Sekunden lang zu halten, dass es dann nicht zerflattert und nicht lauter andere Gedanken reinkommen, das ist ja die Schwierigkeit. Und das geht ja alles schief dann in dem Moment fängt die Nase zu kitzeln an. Du willst dich konzentrieren auf das Bild in der Meditation, es fängt die Nase zum Kitzeln an. Es läutet gerade jetzt das Telefon, du hast vergessen es abzuschalten oder der Postbote läutet. Irgendwas ist, was dich abhält. Es kommen 100.000 Sachen, die dich abhalten. Oder du musst niesen oder es kitzelt dich fürchterlich im Fuß und, oder irgendwas ist. Oder es zieht.
Eine Fliege.
Eine Fliege kommt und es lässt dich ergössen. Man kann das beobachten. Also, ich bemerke das oft, also wenn du Meditation machst, ist so in der Antwort, du merkst, was da alles anstürmt. Vorher war alles friedlich, plötzlich, als hätte sich alles verschworen, dass du nur ja nicht reinkommst. Dass du nur ja gestört wirst. Also da muss man sich mal durchkämpfen und dann wirklich nur bleiben bei dem Wurscht, sozusagen. Und Wurscht, wenn ganz Haus abbrennt, Wurscht. Ich bleibe die 5 Minuten dabei. Nein, ist jetzt nicht ernst gemeint, aber...
Ich hätte eine Frage, die durften nicht reden. Die mussten alles eigentlich...
Sie werden begrüßt vom Königin, der Königin, und sie sind zwar ziemlich schmächtig, also das heißt, sie trauen sich kaum was sagen, aber sie dürften etwas sagen.
Also sie dürften
etwas sagen, ja. sie sind eher einfach vor der ganzen Größe, die sie da sehen und was sie alle sehen, so beeindruckt, und vor der Majestät, die sie da sehen, so beeindruckt, dass sie eher sehr einsilbig sind.
Aber es sind ja drei, also man kann sich entscheiden. Okay.
Und ja, danach, also wenn das, als das vorbei ist, ist noch eines, also diese Bilder haben wir gehabt, diese beweglichen Bilder und Musik, und zwar vokalische Musik, also Gesang offensichtlich, Vokal. Und es ist nicht ganz klar, wo diese Musik herkommt. Sind es die Jungfrauen, die singen, oder die Musiker, oder sind es gar die Bilder, die diesen Gesang von sich geben? Das können sie nicht lokalisieren. Es wird also auch extra erwähnt, dass sie das nicht genau lokalisieren können, wo das herkommt. Aber er ist auf jeden Fall da. Aber es ist jetzt schon was Vokalisches. Es ist kein Instrument im Moment, das spielt. Und ja, das ist es dann einmal. Sie werden dann wieder hinuntergebeten, die Treppe, und werden unten dann das Mittagmahl empfangen. Also es war Vormittag noch, es war noch am Vormittag. Also
jetzt kriegt er Gott sei Dank was zum Essen.
Jetzt kriegt er Gott sei Dank was zum Essen.
Genau. Welcher Tag ist es jetzt?
Das ist der vierte Tag. Der vierte Tag. Also das heißt, wir sind jetzt ziemlich genau in der Halbzeit der ganzen Geschichte. Von sieben, genau. Wir sind jetzt ziemlich in der Halbzeit der ganzen Geschichte.
Und jetzt kriegt er in einem anderen Saal ein gutes Essen.
Genau, genau. Jetzt gibt es einmal ein gutes Essen, und es geht recht locker zu bei dem Mittagessen. Es wird auch viel gescherzt. Also die anderen, die mit ihm die Probe bestanden haben, ziehen ihn auf. Naja, also du wirst sicher jetzt die nächste Nacht mit der Jungfrau verbringen, die schaut ja eh noch mehr auf dich und so weiter. Und so wird halt gescherzt. Und Christian Rosenkreuz läuft aber ganz rot an. Ja, und meint halt, ja, er ist ja auch schon so alt und Ding, eben deswegen ziehen sie ihn auch auf. Und die Jungfrau sagt aber, na, du wirst verjüngt werden.
Wie alt ist er?
80.
80 ist er.
80, er ist in seinem 80. Lebensjahr.
Okay.
Das ist also schon nicht mehr ganz jugendlich.
Er hat die lange Reise geschafft und das ist dann
genau.
Gut bei... Körperlich
besser. Genau. Ja, und also bei dem Mittagessen sind natürlich die Jungfrauen, also wahrscheinlich nicht alle 60 von oben, aber die Jungfrauen der Jungfrau Alchimia, die sind alle dabei. Und die anderen, die Prüfung bestanden haben, ja, die meinen halt jetzt so scherzhaft, na gut, also wenn die zwei ins gemeinsame Schlafgemach gehen in die Nacht, na, wie schaut's denn mit den anderen Jungfrauen aus, und werden die auch mitgehen und so. Ja, die Jungfrauen selber sind eh nicht abgeneigt, oder zumindest scheint es so, weil die Jungfrau Alchimia fragt sogar die anderen Jungfrauen, ja, sie weiß ja natürlich, ob das meinen Jungfrauen recht ist, wenn ich mir den Christian Rosenkreuz erwähle. Also, na, die sagen, ja, tu nur, aber wir suchen uns halt auch jemanden aus. Und also da wird viel gescherzt, aber jetzt ist halt die Frage, wie die Zuteilung passieren soll. Die Jungfrauen werden dann, oder die Jungfrau Alchimia wird halt dann vorschlagen, ja, sie sollen sich also alle im Kreis aufstellen irgendwie, und dann soll man halt durchzählen. Und zwar jeder Siebte wird mit dem nächsten Siebten zusammengespannt. Und egal, ob das Mann oder Frau ist, ist egal. Also, wenn es halt gerade trifft. Das Ganze ist ein Trick, wie sie dann herausstellen wird. Weil es bleiben alle Männer übrig und
das ist eh klar.
Sind halt recht.
Es kommen dann lauter Männerpaare und lauter Frauenpaare.
Ja, genau.
Also. Das habe ich aber jetzt gleich gesagt.
Die sind halt einfach ein bisschen wiffer. Aber natürlich, warum klingt das Thema an? Es geht ja um die kümische Hochzeit. Und das heißt, es wird immer wieder jetzt was natürlich ausgedrückt werden durch dieses Zusammenkommen von Mann und Frau. Das ist ganz wichtig. Also der König und die Königin und die ins Brautgemach gehen. No, wie heißt es beim Faust? Da war der Roter Leu, ein kühner Freier im lauen Bart der Lilie vermählt. Und beide dann beim offenen Flammenfeuer von einem Brautgemach ins andere gequält. Das sind sozusagen die alchymischen Operationen. Wenn man es äußerlich macht, ist das halt ein Kolben, in dem die eine Substanz und die andere drinnen ist, die halt also König und Königin repräsentieren, und dann wird das destilliert in den anderen Kolben ins andere Brautgemach, bis die beiden sich verbinden. Mhm. Also um diese Verbindung geht's. Und da geht's jetzt alchemisch gesehen aber weniger um das äußere Stoffliche als um das Innere des Menschen, aber bis durchaus ins Stoffliche hinein. Also die Alchemie spielt sich eigentlich im Menschen ab. Also es ist eine seelische Verwandlung, es ist eine Verwandlung im Ätherischen bis ins Physische hinein. Jetzt nicht gleich grob sichtbar, dass er plötzlich völlig anders ausschaut, aber in den Feinheiten. Und in jedem feinen Prozess drinnen. Weiß ich nicht. Es ist ein Unterschied zum Beispiel, wird natürlich jetzt kein Naturwissenschaftler zugeben oder sich nicht vorstellen können, dass ein Unterschied ist, und doch ist einer, ob ich eine moralische Handlung oder eine unmoralische Handlung begehe. Das macht einen Unterschied, nämlich bis in die Stoffwechselvorgänge.
Bis in die Seele hinein.
Ja, aber jetzt kommt es mir auf die auf den Stoff an. Bis, natürlich macht es in der Seele einen Unterschied, es macht in den Lebenskräften einen Unterschied und es macht bis ins Stofflich-Physische hinein
also einen Unterschied. Also zum Beispiel säurer wird bei einer nicht so guten Tat.
Ja, zum Beispiel. Wie auch immer. Also das gehört alles Bereich Alchemie dazu. Also das heißt, da wird man in der Zukunft noch Dinge entdecken. Dass das gewisse Prozesse anders laufen oder etwas anders laufen, wenn ein Mensch geistig, moralisch geschult ist und sie in der Hand hat und wenn das nicht der Fall ist. Bis in sowas geht es hinein. Und das verändert die Gestalt des Menschen für die Zukunft. Das verändert die Entwicklung in die Zukunft, der Menschheit überhaupt. Wenn mehr Menschen das pflegen oder eben nicht pflegen, je nachdem geht die Entwicklung der Menschheit bis ins Körperliche mehr in die eine Richtung, mehr in die andere.
Das und auch dieses Spaß oder eben dieses eher das ins Lächerliche ziehen hat ja auch etwas, als wenn man eher das in einer anderen Ebene.
Ja. Also das ist immer, es ist sehr viel Humor drinnen, es ist manchmal so eine leise Anzüglichkeit bewusst da immer wieder drinnen. Also es ist gar nicht so brav. Man muss auch denken, für die damalige Zeit, das ist 17. Jahrhundert, also da ist alles noch sehr bieder in einer gewissen Weise.
Da war das schon sehr viel eigentlich.
Da war das schon sehr viel, ja.
Da ist es geschrieben.
Spielen
tut es ein paar Jahre vorher, ne?
Ja, spielen tut es noch früher, richtig. Richtig, das ist nieder. Das kommt auch noch dazu. Ja. Sie sind natürlich aber gefärbt durch die Zeit des Johann Valentin André und
also mit der Astronomie zum Beispiel, mit diesen Gegenständen.
Ja, genau. Das ist ganz deutlich, dass dort seine Zeit eine Rolle spielt, und das spielt zur Zeit, wo es wirklich spielt, noch nicht so eine große Rolle. Also das sind so kleine Abstriche, aber die Symbole stimmen trotzdem. Es ist halt ein moderneres Bild.
Also es sind jetzt da alle Frauen und alle Männer wieder getrennt, und das ist
genau. Genau, also das heißt, das mit dem Schlafbuhlen sozusagen, das wird nichts so richtig. Aber es gibt trotzdem jetzt lustige Tänzchen und das ist halt der ganze Nachmittag, geht wie im Flug, vergeht es und es geht sehr heiter zu. Also es ist gar nicht ernst, es wird viel gescherzt, getanzt, es ist viel Freude dabei. Du könntest jetzt denken, die müssten jetzt also alle meditieren oder in einem Eck oder so. Nein, überhaupt nicht. Sie bewegen sich sehr viel, das ist interessant. Also der Tanz ist sehr
dass
wichtig.
Dass man auch durch die Leichtigkeit eigentlich erkennt, das Wesen eines Menschen.
Ja.
Und gerade im Spaß oder in der Lustigkeit, okay.
Ganz genau.
Wird man beobachtet und sieht man den Kern des Menschen.
Richtig, richtig. Ja, nach den Tänzen geht es weiter, das können wir vielleicht noch ein bisschen, ausführlich werde ich es vielleicht das nächste Mal besprechen. Es kommt nämlich noch ein wichtiger Teil. Jetzt wird ein neues Theaterstück aufgeführt, im Haus der Sonne. Also sie gehen extra ins Haus der Sonne und dort wird ein Theaterstück aufgeführt und gleich einmal, damit es ein ordentliches ist, gleich mit 7 Akten. Mit 7 Akten.
Also was Kurzes, ne?
Also sowas ganz was Kurzes, es ist kein Brandner-Stück.
Also mit anderen 7, sie können lauter kurz die 8 sein.
Ja, ja, es muss jedenfalls ausgehen bis zum Abend, also so lang dürfte es eh nicht sein. Eine Tante-Aufführung ist nicht.
Also 7 Akten.
Aber 7 ist lustig, was untypisch ist.
Es ist, ist ganz untypisch, ja, ja. Es ist die 7, ja, es geht um die 7-Zahl. Ja, ja. Es geht um die 7-Zahl.
Also dass auch kein Bar ist und ja, okay.
Es geht um die 7-Zahl. Also das heißt, die 7-Zahl hängt natürlich auch wieder mit den kosmischen Verhältnissen zusammen, also mit den 7 klassischen Planeten, mit der 7-Zahl, die im Zeitrhythmus vor allem drinnen ist.
Mit den 7 Tagen?
Mit den 7 Tagen.
Die Reise dauert, ne? Diese
genau.
Geschichte.
7 Schöpfungstage, wenn man so nimmt. Also die 7 hat aber auch immer sehr viel mit dem Ätherischen eben zu tun, also mit dem Zeitlauf. Also mit den Zeitrhythmen, mit Entwicklungsrhythmen. Und um das geht es ja bei dem alchemischen Werk, das soll sich ja Schritt für Schritt entwickeln, diese Verwandlung. Diese Umwandlung ist ein Prozess, der in verschiedenen Schritten verläuft. Und diese Schritte aber abzustimmen mit der ganzen Weltentwicklung, mit der ganzen Menschheitsentwicklung, wenn man so will.
Ja,
es sind auch 7 Kulturperioden und so weiter. Also um diese Abstimmung geht es, also den Kosmos zusammenzustimmen mit dem irdischen Geschehen irgendwo. Das sollte da im Bild drinnen sein. Aber das ist für heute zu lang, das Schauspiel. Das werde ich mir fürs nächste Mal aufheben.
Schade, hätte mich nicht gefunden.
Das ist ziemlich lang. Es sind doch 7 Akte, die sind ziemlich
jeder
lang.
Jeder ist beschrieben.
Jeder Akt ist beschrieben, ja.
Und das ist Nachmittagsvorstellung.
Das ist Nachmittagsvorstellung, ja, weil sie haben also ihr Tänzchen hinter sich, sie haben die misslungene Auswahl da hinter sich, also wo sie dann doch allein in ihre Kammer gehen letztlich. Und dann kommt dieses Schauspiel, bevor es dann zum Abendessen geht. Und das Abendessen, so, da gehen sie wieder die 365 Stufen hinauf und das findet dann oben statt. Und
das nach, also die Kammer haben sie dann jetzt oben?
Na, das ist dann noch danach. Jetzt, oben wird einmal so ein königliches Abendmahl. Dann
erstens Untergang am Mittagessen.
Zuerst ist ein Untergang am Mittagessen.
Und dann gehen sie Stufen noch einmal rauf, was sie wieder neu wahrnehmen.
Genau.
Und dass sie dann oben.
Dann gibt es das Abendessen. Und nach dem Abendessen fängt die wirkliche Tragödie sozusagen und das wirkliche Drama, nicht das Schauspiel, sondern dann wird es ernst.
Was versteht man, dann wird es ernst?
Das
sag ich noch.
Er will, dass sie nächste Woche alle wiederkommen.
Die Rätsellösung gibt es nächste Woche. Genau. Nein, dann wird es dramatisch. Also dann passieren dramatische Veränderungen.
Da wird einer wieder ausgewählt. Muss wieder einer gehen?
Es betrifft vor allem die Könige.
Die Könige?
Die Könige betrifft es. Die Könige, die müssen verwandelt werden. Die Könige sind Bilder für die Seelenkräfte, so wie in Goethes Märchen.
Ich wollte sagen.
Ja, na klar.
Das ist ja eine Vorstufe zu Goethes
Märchen,
oder?
Ja. Ja, ja, natürlich. Also die Könige stehen zum Beispiel, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, denken, fühlen, wollen. Also für die drei Facetten des Seelenlebens, die grundlegenden. Ich will mich aber gar nicht festnageln, nur auf das, aber das wäre eine Deutung, aber es hat mit den Seelenkräften zu tun.
Und die quälen jetzt, die haben dann eine Wandlung zu vollziehen?
Die müssen verwandelt werden, die müssen grundlegend verwandelt werden.
Und das ist die Aufgabe der sieben Auserwählten?
Nein, sind es jetzt insgesamt, ja. Aber eigentlich ist das ein Prozess, den jeder durchmachen muss, der diesen Weg gehen will. Das ist jetzt die interessante Frage, nämlich was sind die Neuen überhaupt? Wieso sind es Neuen? Wieso ist nicht nur einer? Weil es ist eigentlich der Einweihungsweg eines Menschen. Die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Seine. Seine wird beschrieben.
Ja,
es macht gar keinen Sinn, im Grund von neun Personen zu sprechen. Macht gar keinen Sinn.
Das sind Mitbeteiligte, wie das immer, wie alles immer.
Wie auch immer.
Die mit dem Reifungsprozess beigetragen haben.
Ich meine, so was man nur so als beiläufig einfällt wie beim Faust, da gibt es die Kapieren. Da kommen zuerst vier, der vierte wollte nicht kommen, also es kommen nur drei, die Kapieren sind so als Schöpfergötter, im Faust 2 kommt das vor, der vierte wollte nicht kommen, der sagte, er sei der Rechte, der für sie alle dächte, und dann sagt das andere, das sind eigentlich ihre sieben, wo werden sie geblieben, sind im Olymp zu erfragen, das sind also noch in der geistigen Welt, und dann ist noch die Rede, da ist dann noch der Achte, an den noch niemand dachte. Der Christian Rosenkreuz ist auch der Achte, der erwählt wird. Und der, jetzt der Christian Rosenkreuz, sucht sich dann noch den Neunten aus. Weil er kriegt also das Privileg, sich einen von den Gescheiterten, die eigentlich gescheitert sind, auszuwählen. Zu sagen, der darf auch mitkommen. Also, keine Antwort darauf. Es ist nur die Frage. Aber es geht grundsätzlich um den Einweihungsweg eines Menschen.
Und diese sechs Personen, also die drei Könige und die drei Königinnen, da muss dann einer wieder gehen. Oder ein paar wieder gehen.
Wir werden das sehen. Es wird sehr dramatisch. Ich meine, ein bisschen was kann ich ja schon durchsickern lassen, es wird blutig. Sehr blutige Hochzeit wird das jetzt einmal. Es muss eine grundlegende, tiefgreifende Verwandlung stattfinden, bis in die Grundfesten hinein.
Und wieso bei den Königen und bei den neuen Personen?
Weil in Wahrheit die Könige die Repräsentanten der Seelenkräfte dieser Personen bzw. des Christian Rosenkreuz sind. Das sind alles die Kräfte, die in ihm sind. Und er muss diese Kräfte, die er jetzt hat, die müssen grundauf verändert werden, die alten Kräfte müssen sterben und neue müssen entstehen. Das ist ein völliges Umkrempeln. Es geht nicht jetzt um eine milde Metamorphose, ein milder Wandel, sondern es ist eine grundlegende Änderung, bis in die Grundfesten hinein. Und entsprechend dramatisch wird es sich abspielen. Also der vierte Tag wird noch spannend.
Das ist am Abend nach dem Mittag, nach dem Abendessen.
Aber es gibt eine Parallele auch zur göttlichen Komödie. Da geht es auch um die Wandlung eines Menschen. Mhm. Und der muss sich auch 600 Figuren anschauen.
Ja, ja, genau. Also ja, natürlich. Ja, ja.
Seele natürlich. Auf, ja. Alles, was gut und böse
ist. So ist es, ja.
Und alles ist eigentlich auch ein Spiegel seines Innenlebens
oder
der gesamten Menschheit oder der gesamten Entwicklung. Ne?
Richtig.
Es ist fast sogar noch da viel archaischer und übersichtlicher auch geordnet.
Ja, ja, ja. Ja.
In der Komödie gibt es schon Ordnung.
Es gibt schon Ordnung, ja. Aber die suchen wir immer.
Nein, ich glaube, er hat es ja mathematisch ganz genau geordnet.
Ja, ja, es ist. Ja, ja, es
aber es ist halt übersichtlich schon geworden.
Ja, ja.
Der 9 ist ja noch 7, diese Zahlen, ein bisschen geht, sind alle sehr anschaulich, oder?
Die sind noch überschaubar. Ja. Die kommen natürlich in der göttlichen Komödie auch vor und liegen dem zugrunde irgendwie und halt dann im Film Metamorphosen weiter.
Die Figuren nicht mehr in der Anzahl der Figuren, die sind
ja, nein, sehr viel so ist es. So ist es.
Aber es ist sehr schön.
Ja. Also, das heißt, wir werden das nächste Mal zunächst dieses Schauspiel erleben in 7 Akten. Und dann geht der Weg.
Eines könnte man vielleicht noch machen. Eines ist so vielleicht doch irgendwie ein Schauspiel, war auch vorstellen, war nicht schlecht.
Na, wenn wir eine Theateraufführung machen, mit nur einer, mit einem Akt.
Na, so mit einem Akt, das fängt alles mit eins
an. Ja.
Nein, jetzt hast du das Wurmerin, du
schon ein Akt. Jetzt hast du schon eine
Ich lese euch jetzt einmal den ersten Akt.
Ja,
das ist
ein Stück. Ein bisschen nicht
ich
so, oder?
Bin ja nicht so. Da passiert ja noch nichts Spannendes.
Das kann man sich vorstellen.
Das
ist
gut gemacht.
So, also man geht jetzt also zum Haus der Sonne, das ist natürlich wichtig. In dieser Prozession kamen wir durch manch kostbar ausgestatteten Gang schließlich zu dem Haus der Sonne und dort auf einem stattlich errichteten Podest neben dem König und der Königin der angekündigten Komödie zuzuschauen. Wir standen zur Rechten der Könige, wenn auch in einigem Abstand, die Jungfrau dagegen zur Linken. Ausgenommen diejenige, denen die königlichen Insignien anvertraut waren. Diesen war zu oberst ein besonderer Platz vorbehalten. Das ist alles sehr geordnet. Die anderen Diener aber mussten ganz unten zwischen den Säulen stehen und damit fürlieb nehmen. Weil nun diese Komödie so viel Besonderes zu bedenken gab, möchte ich nicht unterlassen, sie in kurzen Zügen zusammenzufassen. So, also wie geht es an? Zuerst trat ein alter König mit etlichen Dienern auf. Vor dessen Thron wurde ein kleines Kästchen gebracht mit der Meldung, es wäre auf dem Wasser gefunden worden. Als man dieses nun öffnete, lag ein schönes Kind darin. Erinnert uns doch an irgendwas. Und daneben lagen einige Kleinodien und auch ein kleines, versiegeltes, pergamentenes Brieflein, welches an den König gerichtet war. Er öffnete es rasch und nachdem er es gelesen hatte, weinte er darüber. Dann berichtete er seinen Dienern, wie zerstörerisch der Mohrenkönig das Land seiner Base eingenommen und alle königlichen Nachkommen bis auf dieses Kind ausgetilgt hätten. Und er, der König, hätte doch seinen Sohn zu gegebener Zeit mit der Tochter dieser Base vermählen wollen. Darauf schwor er ewige Feindschaft wider den Mohren und seine Helfershelfer und dass er solches an ihm rächen wolle. Nun befahl er, das Kind sorgfältig zu erziehen und sich gegen den Mohren zu wappnen. Dieses rüste nun und die Unterweisung des Töchterleins. Sie war aber, nachdem sie ein wenig herangewachsen war, einem alten Lehrmeister anvertraut worden, dauerte mit feiner und löblicher Kurzweil den ganzen ersten Akt hindurch. Also das ist die Geschichte mit der erste Akt. Dieses Rüsten, die Unterweisung des Töchterleins und so weiter. Also wichtig ist einmal ja das Bild mit dem Kästchen, Körbchen, was da schwimmt.
Ein Kind.
Ein Kind. Ja, wie die Geschichte mit Moses und beiden Körbchen.
Ja, ein Kind, weiblich, männlich, ist dann nicht erwähnt. Ein Kind.
Naja, das wird das Töchterchen sein. Das ist seiner Base. Das ist das Einzige, was übergeblieben ist. Und er will das, okay. Er will ja das, seinen Sohn mit dem Töchterchen vermählen. Mit der Tochter vermählen. Also ich lese das so, dass das.
Das ist das Töchterchen.
Dass das, das Töchterchen. Würde ich schon sagen.
Du hast vorhin gesagt, dass das erinnert uns an was.
Ja, ja.
Das erinnert ist eher das Bild mit dem Jungen.
Das ist richtig. Also es ist natürlich eine andere Variante vielleicht.
Okay,
das ist
eine andere Variante. Okay. Das wird nicht aufgelöst, oder?
Wird nicht aufgelöst. Okay. Nein, wird nicht aufgelöst.
Mit dem am ersten Tag auf jeden Fall, im ersten Akt nicht.
Vielleicht nein, nein, auch nein. Anderen nicht.
Also ja.
Ein anderer. Also es ist nur ein Kind, steht nur ein Kind. Und das ist.
Ja, und es ist das Einzige, das also übergeblieben ist von seiner Base und dass sein Sohn heiraten hätte sollen.
Das Kind?
Das Kind, ja.
So, das muss ja nicht.
Jedenfalls die Tochter dieser Base. Also es ist jetzt schon sehr anzunehmen, zumindest, dass die das ist, die überblieben ist in dem Körbchen.
Aha.
Also die Auserwählte ist eigentlich dann zu ihm schon als Kind gekommen und kann dadurch eigentlich noch geformt werden, wie er sie möchte. Erziehen und dass sie auch zu seinem Sohn halt.
Lass man es überraschen, was weitergeht. Aber seid euch immer klar, es sind Bilder, die. Die vielleicht immer ein bisschen was anderes bedeuten als die äußere Geschichte halt sozusagen. Die wollen was anderes sagen eigentlich. Es ist ein Bild, das etwas ausdrücken will, was sich eigentlich weder bildhaft noch sonst wie beschreiben lässt. Es ist immer eine Krücke.
Und auch das alles, das eigentlich nur das Wichtigste dir nahe kommt und das andere eigentlich sterben oder eben hier ermordet wird und dass es deine Möglichkeit ist, ob ich da jetzt Hass habe oder ob ich das, was ich bekomme, auch schätze.
Ja, ja. Ja, ja. Das
tschüss.
Tschüss, Papa. Papa. Ja, nein, es ist.
Ich mit der Kontextphilosophie in der Hand.
Ja, genau, das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Das ist genau der Sinn.